Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Ausgabe von Head to Head. Es geht zurück in den Monday Night War, genauer gesagt zum 27. Mai 1996, der Abend, als bei WCW Nitro Scott Hall auftauchte und der Abend, an dem bei WWF Raw fast gar nichts passierte. Naja, oder Ahmed Johnson wiederbelebt worden ist durch Goldust, je nachdem. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo Olaf, und ja, wir haben heute eine ganz interessante und spannende Nitro-Ausgabe. Vielleicht sogar die wichtigste Nitro-Ausgabe, die es jemals gab, rückblickend betrachtet. Denn ja, mit diesem Abend, da begann so, wenn man möchte, die Dominanz von WCW. Da wurde WCW umgestaltet und ja, und alles, was an diesem Abend ihren Ursprung hatte bei WCW, hat ja auch einige Zeit später dann bei WWE wieder reingespielt. Und also ich finde, das ist wirklich, ja, ich sag's gerne nochmal, die wohl wichtigste Nitro-Ausgabe aller Zeiten.
Genau, ganz im Vergleich oder ganz im Gegensatz vielmehr zu der Ausgabe von Raw, die wir da gesehen haben. Das war mit Sicherheit nicht die wichtigste Ausgabe von Raw.
Die unwichtigste Zeiten. Vielleicht sogar.
Genau, ihr habt es gehört, natürlich ist der Michael Shaggy Schwarz auch dabei. Hi Shaggy.
Hallo, wunderschönen guten Tag. Ich habe mir sagen lassen, dass ich ja gut lesen kann, deswegen habe ich meine Anmoderation auch aufgeschrieben heute. Moment. Hallo, lieber Olaf Bleich. Hallo, Markus Holzer. Ich freue mich für Head-to-Head. Guten Tag.
Die hat Brakus geschrieben, oder?
Ja, die hat Brakus mir geschrieben. Ich hab nämlich einen Texter und es war Brakus. Ich bin Brakus und ich komme von Deutschland.
Ich bin Brakus und ich war Ghostwriter. Ja, aber hier mal zurück zum ernsten Geschehen. Also, wir stellen heute wieder Raw und Nitro gegeneinander. Es ist der 27. Mai 1996 und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit WCW Nitro durch, weil Markus hat es gerade schon gesagt, es gibt viele Veränderungen und die vielleicht wichtigste Veränderung ist, es ist die erste zweistündige Nitro-Ausgabe, Markus, und vielleicht ordnen wir gerade mal so ein bisschen ein, wo sind wir hier in der Geschichte?
Ja, wir sind im Frühling 1996, wir haben gerade so ungefähr seit einem halben Jahr haben wir Nitro auf On Air, Nitro und Raw damals gleichzeitig eine Stunde lang. Das war damals das Standardformat für so eine Wrestling-Show, eine Stunde im TV. Heute wissen wir, heute sind ja eigentlich 2 Stunden Standardformat. Gut, Raw geht 3 Stunden, ist eine eigene Geschichte, aber so unter 2 Stunden kann man sich das heute ja ganz schwer vorstellen im TV. Also NXT ist 2 Stunden, SmackDown ist 2 Stunden, Dynamite ist 2 Stunden. Und das hatte damals auch den Anfang genommen. WCW ist mit Nitro damals überraschend gut gestartet. Also die haben sich mit WWE damals einen richtigen Battle geliefert, wer die höheren Einschaltquoten hat. Das ging oftmals hin und her. Vor allem auch, weil WCW Nitro ja nicht nur gleichzeitig mit Raw gelaufen ist, aber die haben ja auch die ganz großen Matches mitunter erstmals for free im TV gezeigt. Also da gab es mal ein Hulk Hogan Match for free, was es früher nur im Pay-Per-View gab. Und da wurden generell die Erwartungen ja an so eine Wrestling-TV-Show ordentlich hochgeschraubt. Früher gab es größtenteils Jobber-Matches, bei Raw vielleicht 1, 2 sogenannte Superstar-Kämpfe, aber auch die eher so aus der B-Riege, sag ich mal, weiß ich nicht, da hat vielleicht mal ein Shawn Michaels gegen einen Max Moon, einen Marty Jannetty oder von mir aus auch einen Henry Godwin gekämpft, aber bei WCW hat man es eingeführt, eben, dass die ganz großen Stars, ein Ric Flair, ein Hulk Hogan, ein Sting, dass die mitunter eben auch gegeneinander gekämpft haben. Und das hat generell schon mal die Wrestling-Landschaft verändert. Jetzt der nächste Schritt mit 2 Stunden. Und damit hat WCW nicht nur zum Angriff geblasen, die haben ja quasi WWE eiskalt erwischt. Mit allem, also mit einigem, was hier an diesem Abend passiert ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Und da ist einiges passiert. Vielleicht können wir da auch noch mal einen kleinen Blick auf die Ratings werfen. Also wenn wir so in April 1996 schauen, da ist Raw relativ dominant, hat so ziemlich jeden Abend gewonnen. Und wenn wir dann aber in den Mai schauen, da ist dann wirklich die WCW an der Oberhand. Also ab Mitte Mai wendet sich so ein bisschen das Blatt. Also 20. Mai erzielt die WCW ein Rating von 3.1, während Raw ein Rating von 2.3 einfährt. Noch an dem Abend hier ist es dann so, dass die WCW mit 2.8 gegen wieder 2.3 auch hier gewinnt und die Woche drauf eben auch. Und das ist eigentlich schon so der Anfang dieses 83-wöchigen Siegeszug. Dazwischen gibt es noch mal eine Ausgabe am 10. Juni, wo dann Raw noch mal ganz knapp die Nase vorn hat. Aber das ist eigentlich so der richtige Anfang. Deswegen, was du gesagt hast, Markus, absolut richtig. Das ist dieser Beginn des richtig, richtig großen Battles. Diese Aussage von Scott Hall, auf die wir später noch eingehen werden. You want a war, you got one. Das ist hier wirklich Programm. Und wenn wir uns so ein bisschen anschauen, was ist bei der WCW vorher und was ist nachher passiert, welche Großveranstaltungen waren da? Davor war natürlich Slamboree. Das war am 19. Mai 1996 damals, hatte als Main Event das WCW World Heavyweight Championship Match zwischen dem Giant, dem amtierenden Champion, und Sting. Und es gab vor allem auch die Battle Bowl. Und das hat damals der gute Diamond Dallas Page gewonnen. Das wird ja hier in der Ausgabe auch nochmal aufgegriffen. Und wir sind auf direktem Wege zum Great American Bash, wie sich das gehört. Übrigens auch ein sehr geiles Pay-Per-View-Poster, inklusive einem Grill und einem Bobby Heenan und einem Mean Gene Okerlund, der das WCW-Logo quasi als Steak anrichtet, wieso auch nicht. Und da haben wir dann den Main-Event, den Giant gegen Lex Luger. Und aber vor allem, was hier auch sehr groß gehypt worden ist, das Match zwischen Ric Flair und Arn Anderson gegen ja die Football-Größen hier, Steve McMichael und Kevin Green, begleitet von Randy Savage, Deborah, Tara Green und so weiter und so fort. Also man ist hier so ein bisschen zwischen den Shows und man baut die hier dann auf jeden Fall schon mal auf. So, und damit, glaube ich, können wir dann auch hier zum Geschehen kommen. Shaggy, wir haben hier das erste Mal eine Nitro-Ausgabe mit 2 Stunden und man zollt ihm ja auch quasi Tribut, indem man ja 2 Kommentatorenteams hier haben. Also wir haben erstmal Larry Sabisco und Tony Schiavone und dann in der 2. Stunde Bobby Heenan und Eric Bischoff. Wie wichtig ist das, dass man auch dieses neue Format quasi dadurch nochmal untermauert?
Ja, man hebt die 2. Stunde nochmal ab von der 1. Stunde. Was man auch sagen muss, ist, dass die Kommentatoren ja auch jetzt nicht mehr da saßen, wo sie sonst immer saßen. Auch da hatte man jetzt quasi ab da, glaube ich, den neuen Platz, zumindest am Anfang. Und ich finde, das kann man so bringen, dass man tatsächlich. Warum lacht ihr denn schon wieder? Verdammt.
Das kann man so machen, wolltest du sagen.
Ja, ich finde es ganz spannend, dass man hier 2 Kommentatorenteams hat. Das ist aus heutiger Sicht, wäre das natürlich ganz schlimm, wenn man bei War jetzt zum Beispiel 3 Kommentatorenteams hätte für jede Stunde ein. Aber man hat damals nochmal wirklich abgehoben. Es waren ja auch irgendwie unterschiedliche Stunden und es ist ja auch einiges passiert in der WCW-Episode. Lass uns doch einfach mal gleich anfangen.
Genau, es gab erstmal noch ein paar Ankündigungen, was wird zu sehen sein, unter anderem das große Titelmatch Shark gegen den Giant. Wir bekommen gute Freunde, die gegeneinander antreten, Scott Steiner und Sting. Es gab auch noch eine Ankündigung bezüglich eines neuen Klienten für Colonel Robert Parker, der gar nicht so wichtig gewesen ist, dass man es hätte ankündigen müssen. Erstes Match dieser 2-stündigen Sonderausgabe, Markus, ich musste ein bisschen lachen. Wir bekommen die American Males und die treffen auf die Horsemen gegen Ric Flair und Arn Anderson, begleitet von Woman und Elizabeth. Fast schon so ein Generationen-Clash irgendwo. Ich finde es total kurios, die Horsemen in einem Opener zu sehen. Ging's dir da auch so?
Naja, also erstmal ist mir das vielleicht aufgefallen, die Halle war so ein bisschen halb leer. Ganz ungewöhnlich, wird man in den nächsten Wochen und Monaten dann nicht mehr so oft gesehen haben.
Stimmt.
Und für mich war das eigentlich schon klar, wo man die Horsemen im Opener bringt. Man wollte halt die Leute sofort zum Einschalten bewegen. Es lief jetzt um 8 Uhr statt um 9 Uhr damals. Und da willst du natürlich auch heiß starten. Und ich finde, da bietet sich natürlich so ein Match mit den Horsemen, mit dem Flair und Anderson auch richtig an. Also man wollte halt direkt loslegen. Man hat ja gesehen, Raw später um 9 Uhr hat auch direkt heiß losgelegt, zumindest von den Namen her. Und da wollte man hier bei WCW quasi vorlegen. Und ja, American Males, die amerikanischen Stripper, du meintest ein Generationenwechsel. Wenn wir uns überlegen, wer heute noch im Wrestling tätig ist, dann sind das Arn Anderson und Ric Flair. Der eine kürzlich bei Raw nochmal einen großen Angle mit Randy Orton zu sehen. Arn Anderson auch sehr oft bei AW Dynamite zu sehen. Also Generationswechsel von wegen, sag ich mal.
Auffällig ist übrigens, dass man, als der Horseman reinkam, dass man erstmal nur Ric Flair gesehen hat und die Damen und Arn Anderson ja irgendwo dahinter stand und den man ja erst gar nicht mal so richtig gesehen hat. Also auch da ist die Bedeutung der beiden auch ganz klar geregelt. Aber bevor wir auf das Match zu sprechen kommen, ich weiß, wenn die American Males da sind, da muss Markus den Song einfach performen.
Nein, auf keinen Fall.
Klatschen.
Klatschen. aber der Text natürlich, ich möchte so when you see them coming, better run for cover. Girls, you don't need a weekend lover. Und dann in der 2. Strophe, ich weiß natürlich auswendig von damals noch, when they talk to you, you better not listen. you might end up in critical condition. Es macht natürlich alles, also hier kommen also zwei Hallodris, denen hörst du am besten gar nicht zu, wenn die reden, weil die reden eh nur Quatsch. Und außerdem landest du im Krankenhaus. Also, das ist natürlich ein Theme-Song, der ging ins Ohr, aber wie so viele andere, sage ich mal, auch bei WCW, ein Theme-Song, wo man auf die Lyrics nicht hinhören sollte. Shaggy und ich haben ja kürzlich auch bei 2x5 hier über andere Themes gesprochen, war der Stinger dabei. He does this, he does that. Das ist ja auch eine tolle Theme, die wir auch noch hören sollten heute. Also in der Sendung. Das war also die Texter, und da kennen wir uns ja auch mit Schreiben, Olaf, du und ich.
Ja.
Da hätten sie vielleicht ein paar bessere Texter oder Lyric-Writer gebrauchen können bei WCW.
Ich glaube auch. Also zumindest, die Texte waren damals schon echt legendär, wenn man mal drauf geachtet hat. Ich glaube, das von Cactus Jack ist doch auch so geil gewesen damals. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber da waren doch auch so manche Zeilen drin, wo man sich gefragt hat, sowieso denn eigentlich? Kommen wir zurück zum Match. Nicht nur, dass wir die American Males hier haben, wir haben auch die Horsemen, und gerade einen, Ric Flair und die Horsemen allgemein sind ja hier in der großen Fehde auch mit dem Macho Man, weil da geht's ja um das Geld des Macho Man nach der Scheidung von Elizabeth. Das greift ja hinterher einen Ric Flair auch nochmal in der Promo auf. Gönnt man sich hier die VIP-Section, die dann hier auch am Ring aufgebaut ist, auf Kosten des Macho Man? Das fand ich dann schon ganz witzig irgendwo, Markus, dass man das hier so eingebaut hat.
Ja, und wenn sich jemand wundert, warum der Nature Boy dann so um 2010 herum bei WCW noch, bei TNA noch bluten musste, das hat hier den Anfang genommen, weil er einfach sein ganzes Geld für Quatsch rausgeschmissen hat. Aber ja, man hat hier zwei Storylines quasi laufen, also mit dem Macho Man, wie du gerade schon richtig gesagt hast, aber natürlich auch die Geschichte mit den Footballern, das hast du ja auch schon angekündigt, mit Mongo und Green, wo es beim Pay-Per-View ja das interessante Match gibt, und ich glaube, können wir schon verraten, was da passiert?
Ja, klar.
Weil der Steve Mongo McMichael wird ja dann selbst zum Horseman und einer der legendärsten Horsemen aller Zeiten, wenn man so möchte. Und ich finde das Match selber, das hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Ich finde, das war flott, da ging es hin und her. Was mir da aufgefallen ist, dass die Kommentatoren immer wieder gesagt haben, bleibt unbedingt dran, es gibt heute noch das und das und ihr müsst euch auf keinen Fall wegschalten. Also hier hat man wirklich immer wieder die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja nicht umschalten dürfen.
Das stimmt. Also man hat wirklich hier versucht, das hast du ja eingangs schon erwähnt, mit großen Namen wirklich direkt zu punkten und dann eben auch mit einem durchaus ansehnlichen Match wirklich in der ersten Stunde schon ja all das zu präsentieren, was die Show wirklich ausmacht. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Punkt, der hier wirklich dann auch anfangs eingeführt wird und dann sich über die komplette Show zieht. Also das ist schon relativ clever aufgebaut gewesen. Was mir jetzt hier an dem Match, was mir übrigens auch ganz gut gefallen hat, was mir dabei aufgefallen ist, Shaggy, da war es ja schon so, dass die American Males haben für mein Empfinden sehr, sehr viel Offense ins Ziel gebracht. Und gerade gegen Ende, da war es ja fast so, dass ein Ric Flair hier gefühlt 80 Mal eigentlich verloren hätte, wenn ich einen Arn Anderson eingegriffen hätte und wenn die Heels nicht am Ende die Clevereren gewesen wären. Aber dass die American Males hier wirklich so gegenhalten können mit der Energie und mit der Kraft und mit all dem jugendlichen Ungestüm, den die nun mal haben, das habe ich hier eigentlich nicht so richtig erwartet.
Ja, man hat die irgendwie teilweise gleich stark dargestellt. Das finde ich, die American Males sind ja so ein Team, die bei den Fans ja wirklich gut ankam. Ich war ja nie der größte American Males-Fan, muss ich sagen, aber so, die hatten da schon wirklich Publikum dahinter. Und gerade in Marcus Alexander Blackwell, der war ja jetzt schon seit Jahren ein großer Teil, wichtiger Teil der Tag-Team-Division da und hatte jetzt mit Scotty Wicks als neuen Tag-Team-Partner jemanden gefunden, der auch irgendwie zu ihm gepasst hat. Und die kam halt auch wirklich gut an. Und die wollte man auch als nicht unbedingt schwach darstellen. Und ich finde, da kann man das in 10-Minuten-Match auch bringen. Und das Match war ja wirklich auch warum lacht ihr denn schon wieder? Das Match war ja auch wirklich ein ganz spannendes, ein tolles Match irgendwie. Also mir hat das auch Spaß gemacht.
Ja, die Horsemen hatten Glück, sie sind nicht in critical condition am Ende.
Ganz genau.
Aus der Halle getorkelt. Also insofern hatten sie sogar noch Glück.
Ich habe zwischendurch Angst gehabt, dass Woman hier mit critical condition hier rausgeht. Nämlich als die guten American Males hier diese erste Offense ins Ziel gebracht haben, kurz vor der Werbepause, wo dann Ric Flair auf einmal in Richtung dieser VIP-Section rennt und sich eine Champagnerflasche nimmt und die einer Woman fast irgendwie in die Zähne haut irgendwo. Also ganz merkwürdig. Ich glaube, das war auch sehr improvisiert. Aber eine Woman hat ja dann auch hier eine wichtige Rolle dann auch zum Ende des Matches noch gespielt, ne, wo sie dann auch wirklich eingegriffen hat, einen Pin aufgebrochen hat. Und am Ende ist es Arn Anderson, der illegal eingreift, ein DDT ansetzt und ein Flair am Schluss dann eben den Pinfall holt. Also die Horsemen mit ihren üblichen dreckigen Tricks hier siegreich. Und Markus, dann sollte es noch eine weitere Promo im Anschluss geben. Und da werden auch noch mal diese ganzen Storyline-Fäden, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, die werden noch mal zusammengeführt.
Ja, und in erster Linie ging es ja da eben auch noch mal um die Footballer. Wobei mir da auch aufgefallen ist, also weder Arn Anderson noch Larry Zbysko können Steve McMichael sagen, dem über McMichaels gesagt. Und das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil ich meine, den Namen des Gegners, ich sage auch Olaf Bleichs, aber gut.
Und vielleicht haben sie es mit Shawn Michaels verwechselt.
Ja eben, ja gut, vielleicht hätten sie lieber gegen den Shawn Michaels gerestelt, das kann ich auch verstehen. Der Ric Flair hat übrigens den Namen richtig ausgesprochen, das nur zur Vervollständigung. Was mir auch noch hier aufgefallen ist, Arn Anderson meinte, er respektiert keine Sportler, die Protective Gear, also Schutzkleidung tragen, wie die Footballer. Steht aber da mit Knieschonern, dachte ich mir auch, du bist ein Trottel. Aber gut, ansonsten war es natürlich schon eine unterhaltsame Promo, wie immer. Also Arn Anderson und Ric Flair, das sind ja zwei absolute, wortgewandte Superstars, die natürlich immer wissen, was sie zu sagen haben.
Ja, vor allem an Ric Flair, immer schön unter die Gürtellinie, hat ja auch zu McMichael gesagt, hier, während du auf dem Footballplatz bist, ne, da bin ich bei deiner Frau, ne, und Deborah, die gehört eigentlich mir, ne, und Savage, du hast gedacht, ich wäre der Sugar Daddy für Liz und Woman hier, nee, das ist alles dein Geld und im Endeffekt ist Liz unsere, so hat er es nicht gesagt, aber Sugar Mama, sowas in der Richtung, ne? Also, da hat man das ganz gut alles zusammengeführt und Ric Flair zweideutig, dreideutig, bis zum geht nicht mehr. Das hat schon irgendwie ganz gut funktioniert und ich fand das als Einstieg auch wirklich gut. Das war ein solides Tag Team Match, was durchaus Spaß gemacht hat mit großen Charakteren und den American Males dazu.
American Males.
Genau. Weiter ging's mit der Werbung und dann Shaggy, ich musste hier an Rocky-Trainingsvideos denken. Es gab einen Blick in die Eisenkammer hier, wenn Steve Mongo McMichael und Kevin Green trainieren. Sie haben offensichtlich keine vernünftige Kamera, weil das Bild geruckelt hat und auch der Ton war asynchron, aber was haben die gestemmt, du?
Die haben gestemmt wie Verrückte, kann man sagen. Also klar, ich finde es witzig, dass du an Rocky-Videos denkst, aber ich würde mal sagen, die sind besser produziert als dieses Video und die sind auch nicht so, ja, ungewollt amüsant wie dieses Video hier, die beiden da zu sehen. Gerade Steve McMichael, den kann man ja eigentlich nicht ernst nehmen. Konnte man noch nie so wirklich ernst nehmen. Gerade wenn man sich jetzt auf seinem, ja, also auf nicht seinem, aber auf diesem Twitter-Account, wie heißt der nochmal genau, Olaf, dieser Twitter-Account?
Boah, ich hab's schon vergessen.
Ja, Google einfach mal, das findet ihr. Also irgendwie House Steve McMichael zu Wrestle oder irgendwie sowas. Also den zu sehen ist ja schon witzig. Und dieses Video, ich musste sehr viel lachen, sagen wir es mal so. Also ich habe es natürlich nicht ernst genommen. Die kommen mir jetzt nicht wie gleichwertige Gegner vor. Nicht so wie die American Males.
Aber man darf nicht vergessen, das waren aber schon richtig prominente Footballer. Ich meine, McMichael hat den Super Bowl gewonnen. Wenn man das in den Kontext auch der USA damals setzt, dann war das natürlich schon eine große Sache.
Das waren bekannte Namen, also die kannte man schon. Ich meine, Steve McMichael, klar, auch ein Kevin Queen, das waren beide sehr wirklich bekannte, namhafte Stars in Amerika. Und dafür ist es für die Mainstream-Presse natürlich ein gefundenes Fressen gewesen, dass die beiden jetzt auch wrestlen. Klar, aber dieses Video war trotzdem nicht gut.
War zu lange,
oder? Das muss man mal sagen, generell die Hype-Videos, die wir hier haben, auch im Verlauf der Show, da gab es ja noch ein paar andere, also zum Giant zum Beispiel und zu Hogan später, die sind aus heutiger Sicht für mich hart an der Selbstironie, Markus. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir da ging, aber speziell bei dem Hogan-Ding habe ich mir gedacht, sag mal, wollten die da nicht irgendwie in eine andere Richtung gehen? Weil das wirkt halt so ins Gesicht, dass ich vielleicht als Mensch, der in der heutigen Zeit lebt, wo eh alles irgendwie ironisch und unterschwellig irgendwie kritisch ist, ich habe da fast so eine Art unterschwelligen Heel-Turn hier schon mit beobachtet.
Ich glaube eher bei diesem Savage und dem Hogan-Video, da ging es ja darum, dass man den Leuten, die jetzt vielleicht einschalten, die von Raw normalerweise kommen oder beziehungsweise jetzt vor Raw eingeschaltet haben, dass man denen zeigt, hey, wir haben Savage und wir haben Hogan und Hogan, der hat Promi-Freunde. Also, das war halt
viele.
Ja, ganz viele, das waren alles Sportler, wir sprechen wahrscheinlich später eh nochmal drüber. Es waren da George Foreman, genau. Shaq Rodman, Kevin Green, Sugar Ray Leonard wurden da eingeblendet. Aber ich fand das eigentlich nicht so ironisch. Ich glaube, ich fand eher, also man wollte den Leuten sagen, hey, guck mal, wir haben hier den Hogan und den Savage und die hier, die haben Mark Henry drüben, also bleibt mal lieber hier. Also so als Botschaft kam mir diese Videos vor und die wirken schon ein bisschen hokey, wie der Amerikaner sagt, also vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln, aber ich glaube schon, dass die ihren Sinn hatten in dieser ersten Stunde.
Ich glaube auch, dass das ein ganz krasser Kontrast zu dem ist, was wir heutzutage gewohnt sind und zu dem, was man damals so als gegeben angesehen hat. Ich glaube, dass das damals tatsächlich funktioniert hat. Heutzutage wirkt es eben fast schon ironisch irgendwo. Aber damals hat man das dann eben so gefressen und gedacht, hey, cool, ne? Die kennen die großen Stars und das sind die großen Namen. Aus heutiger Sicht funktioniert das natürlich dann auf die Art und Weise auch speziell mit diesem eingeblendeten Schriftzug und so beim Hogan-Ding. Funktioniert da halt eben, bei mir zumindest hat es überhaupt nicht mehr funktioniert. Aber kommen wir vielleicht hier mal zum nächsten Match. Auch dieses Trainingsvideo, muss ich auch sagen, es wirkt total cheesy, aber ich glaube auch, dass das damals so seinen Zweck erfüllt hat, irgendwie zu zeigen, ja, so bereiten sie sich vor und sowas. Also da wollte man ja diese Charaktere irgendwo dann porträtieren, aber während man heute wahrscheinlich eher einen anderen Weg geht.
Lass uns schnell zum nächsten Match kommen. Ich bin gespannt, ob Olaf das jetzt hinbekommt, weil der verwechselt den einen hier immer gerne.
Genau, Steve Doll nämlich. Das zweite Match des Abends ist natürlich das berüchtigte Match zwischen Steve Doll und dem neuen Klienten von Colonel Robert Parker. Es ist der Mauler, ne? Mike Enos hier, der Einstige.
Ganz genau.
Oder? Und, oder Blake Beverly.
Richtig.
Siehst du? Also Shaggy, so langsam klappt's nicht mehr. Deswegen.
Naja, also du hast überlegt, du hast ja überlegt, du hast wahrscheinlich vor dir ein großes Poster von Blake Beverly, wo alle Namen nochmal draufstehen. Also
ich habe meinen Blake Beverly Schrein zu Hause.
Das glaube ich.
auf jeden Fall muss ich lachen, dass sie den Mauler, also Blake Beverly hier als wirklich First Time on Television irgendwie da zeigen. Und in Sachen Klamotur, ich musste irgendwie an Adam Page denken. Ich weiß nicht genau wieso. Aber die Chaps und alles. Markus, ich war hier ein bisschen überrascht darüber, dass das wirklich ein flott geführtes Match gewesen ist, oder?
Ja, das war auch absolut mein Highlight. Endlich wissen wir, wer der neue Klient von Colonel Robert Parker ist. Deswegen bin ich froh, dass du diese Nitro-Ausgabe ausgewählt hast. Und da ging es richtig hin und her. Und ich weiß gar nicht, also heutzutage, sage ich mal, würde man dieses Match viel kürzer halten, um dann gleich zum großen Moment zu kommen, nehme ich an, damit die Leute nicht umschalten. Aber
ja.
Aber ja, beide sogar mit Einzugsmusik. Also Steve Doll und der Mauler, ich habe ihm nachgeschaut, was das heißt, ich wusste es nicht, heißt Schläger, weil ich dieses Wort, ich weiß nicht, ob man es überhaupt heute noch verwendet. Aber beide mit Einzugsmusik, richtig große Entrance. Also tatsächlich war dieses Match, wurde so dargestellt, als wäre es wirklich ein Match. Und das hat halt diese Überraschung, die kam für mich, noch glaubwürdiger gemacht.
Mhm. Man hat wirklich den Eindruck gehabt, als ob es hier für die beiden um was ginge, weil die haben sich ja da wirklich die Bomben um die Ohren gehauen, ne? Also da war ja kaum Groundwork oder sonst irgendwas da. Das ging ja wirklich direkt los. Backbody-Drop, Overhead-Belly-to-Belly. Haben die Zuschauer eigentlich Beverly oder sowas gerufen? Ich hab's nicht genau verstanden, aber es gab irgendwie so
Chance. Nein, gegen den das hast du dir eingebildet.
Das hast niemand du wahrscheinlich in deinem Kopf gerufen. Wir haben Well Done gerufen vielleicht.
Niemand hat jemals Beverly gerufen.
So.
Ich habe mir das eingebildet. Aber um auf die großen Spots zurückzukommen, hier, es gab einen Fall-Away-Slam vom zweiten Seil. Es gab dann auch hier so ein Brawl draußen. Also dafür, dass das eigentlich hier so ein Übergangsding ist für das, was dann nach der Werbepause folgen sollte, haben die sich richtig gezeigt, muss man sagen. Also wir haben wirklich das so dargestellt, als ob das hier quasi ihr Spot wäre und ihr Moment wäre, um quasi auf der großen Bühne sich zu präsentieren. Und das hat sich dann auch dann im Nachgang gezeigt. Gab es eine Werbepause und als man aus der Werbepause rauskam, gab es auch diesen berüchtigten Spruch, ne, the Mauler's mauling his opponent. Also warum auch nicht, wenn man schon so einen tollen Namen hat, den einfach nochmal da als Verb nochmal zu verwenden. Und dann hat man aber schon im Hintergrund gesehen, ja, wieder jemand die Treppe runterkommt, Shaggy. Und das ist natürlich jetzt der Moment, der diese Nitro-Ausgabe auch so besonders gemacht hat. Was ist denn da passiert? Wir haben schon diverse Mal drüber gesprochen, aber trotzdem, wir können es ja nochmal ein bisschen analysieren.
Na, erstmal ist es ganz spannend, dass das, glaube ich, für Steven Dunn und für Mike Enos, glaube ich, der Karrierehöhepunkt war, wahrscheinlich in dem Match zu stehen, wo jetzt was passierte. Ja, da kam ein bekannter Mensch in Jeanshose, Jeansweste, Zahnstocher, gegelten Haaren. Der kam plötzlich zum Ring. Und die Wrestler haben das ja erstmal nicht mitbekommen und auch die Kommentatoren nur teilweise. War es nicht irgendwie, ich glaube, Larry Zbysko hat es erst nicht mitbekommen, der hat noch weiter kommentiert. So, das wirkte dadurch noch irgendwie realer. Und dann stand plötzlich ja der ehemalige Razor Ramon im Ring und hat Hey You People und stand dann da und man war erschrocken, überrascht und erfreut zugleich.
Es war ja nicht nur so, dass er einfach nur im Ring stand, sondern es war ja diese Überraschung, die quasi da eingetreten ist, sowohl bei den Zuschauern als auch die Art und Weise, wie man das hier mit dem Ringrichter und den beiden Wrestlern dargestellt hat, weil das Match hörte ja auf einmal auf irgendwo, Markus, und es war ein ganz merkwürdiger Bruch, auch die Wrestler wurden ja aus dem Ring geschickt, mehr oder weniger. Es war eine ganz komische Atmosphäre in dem Augenblick, oder?
Das, ja, und es, also ich finde, es wurde hervorragend umgesetzt, auch aus heutiger Sicht. Also ich finde, die Kommentatoren haben das überragend tatsächlich gemacht. Die haben es nicht overhyped. Sie haben also so übertrieben, wie das halt heute Michael Cole vielleicht machen würde. Um Gottes Willen, was macht Scott Hall in unserem Ring? Der klettert da gerade in die, durch die Seile und jetzt nimmt er sich das Mikrofon. Nein. Also ich finde, das war ganz überragend von allen Teilnehmern tatsächlich gemacht. Da hat alles funktioniert. Es wirkte total realistisch. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zum 100. Mal gesehen. Habe wirklich nochmal genau auf jedes Detail geachtet. Also das ist wirklich ein Segment, meiner Meinung nach, das perfekt funktioniert hat. Und die Promo, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, ich möchte nur noch erwähnen, man hat ja diesen Scott Hall dann den Rest der Sendung auch nicht mehr erwähnt. Das ist etwas, was man heute auch nicht mehr machen würde. Erst bis ganz am Schluss. Also dadurch wirkte das halt wirklich wie ein ungeplantes Segment, das man gar nicht auf On-Air bringen wollte. Also ich finde, da hat man sehr vieles, eigentlich hat man da alles richtig gemacht.
Wobei, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, man erwähnt ihn ja schon, aber man sagt nicht seinen Namen. Man sagt immer, ja, hier war noch jemand, der wollte sich Aufmerksamkeit verschaffen, aber wir geben ihm diese Bühne nicht. Also sowas in der Richtung sagt man auch häufiger.
Ja, ja, genau, aber ich meine, man hat das nicht so gehypt. Also der Einzige war der William Regal, der später, also der Stephen Regal. Also, aber ich finde, man hat es halt eher runtergespielt. Und, also für mich hat das auch realistisch gewirkt. Also und glaubwürdig, das bessere Wort. Also es war sehr glaubwürdig. Und auch diese Promo, die Scott Hall ja dann gehalten hat, hat er gefragt, wo ist Billionaire Ted? Und wo ist der Nacho Man? Übrigens, er hat nicht erwähnt, wo ist der Huckster? Ist mir auch aufgefallen, in der ganzen Sendung nicht, was interessant ist, wenn man dann in die Zukunft blickt. Aber er ging also da auf diese Clips ein, die ja die World Wrestling Federation damals gebracht hat, zum bis zu WrestleMania herum, wo man sich über WCW lustig gemacht hat, dass die alle alt wären. Da gab es eben den Macho Man als Nacho Man, den Mean Gene als Scheme Gene, der die Leute abzockt mit der Hotline, den alten Huckster, den Billionaire Ted, der keine Ahnung von nichts hatte. Und dann meinte eben auch noch der Scott Hall, ja, wenn Eric Bischoff, der Wetteransager, diese Ken-Puppe, wenn der mal heute später kommt, sollte er später noch kommen, dann habe ich noch eine Herausforderung für ihn. Und dann dieser Satz, du hast den schon gesprochen, Olaf, dann, you want a war, you're gonna get one. Und das war wirklich ein Gänsehautmoment. Was mir auch aufgefallen ist, noch zuletzt, dann bin ich schon fertig, die absolute Stille in der Halle, habt ihr das auch gemerkt? Also ja. Die Leute waren geschockt, die haben nicht gejubelt und ich glaube, die waren auch nicht langweilig, weil die haben ja alle auch zum Ring geguckt, aber das war ein legitimer, echter so Schockmoment. Ich glaube, den habe ich sonst nur erlebt bei der Niederlage des Undertakers gegen Brock Lesnar damals bei WrestleMania 30.
Das ist mir eben auch aufgefallen, das meinte ich auch mit dieser merkwürdigen Atmosphäre, die in der Halle gewesen ist. Die Leute wussten gar nicht, was sie da gerade sehen und sie fanden es aber hochgradig interessant und waren einfach komplett in dem Moment drin. Und das hat man eben auch, wie wir es schon diverse Mal angesprochen haben, durch verschiedene Sachen dann eben gut dargestellt. Durch die Art und Weise, wie die Kommentatoren das untermalt haben. Dadurch, dass ein Match einfach abgebrochen worden ist, das hat man ja auch nicht gesehen. Da ist jemand durchs Publikum gekommen. Das sieht man sonst auch nicht so oft zur damaligen Zeit. Heute kriegt man das ja bei jedem zweiten Entrance gefühlt mit. Aber damals war das was Neues, dass da jemand durchs Publikum reingekommen ist. Dann die Art und Weise, wie die Ringrichter und die Wrestler darauf reagiert haben. Auch so, ja, nee, also wir ziehen uns da lieber zurück. Wir wissen ja nicht, wer das ist und wie der reagieren könnte. Und dass dann auch ein Scott Hall sich auch in den Ring stellt. Wir haben natürlich einen Satz hier noch gar nicht erwähnt, der auch wichtig ist. Er stellt sich ja nicht vor, wie das ja heutzutage auch oft der Fall ist. Ne? Ich bin, wir sind, bla bla bla, damit die Leute wissen, wer sie sind. Sondern er kommt in den Ring und sagt
darf er nicht.
Genau.
Aus rechtlichen Gründen.
Ja, eben. Aber er sagt einfach, ihr wisst, wer ich bin, aber ihr wisst nicht, warum ich hier bin. Ne? You know who I am, but you don't know why I'm here. Und das ist direkt zu Beginn so eine geile Aussage, weil er dann natürlich dadurch seinen Star-Appeal irgendwie unterstreicht. Wir kennen ihn, wir wissen, wer es ist. Und danach quasi trägt er ja dann den Sinn und Zweck vor, weshalb er überhaupt da ist. Und das ist diese Kriegserklärung, die er hier macht. Und auch, als dann das Interview beendet ist, dann kommt ja Randy Anderson auf das Apron und schickt ihn dann auch raus. Und es ist eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre. Also du sagst es absolut richtig. Es ist geschockt, so ein bisschen Überraschung auch mit dabei, konsterniert teilweise. Und man hat es wirklich geschafft, die Leute hier komplett zu überraschen und in den Bann zu ziehen. So würde ich es auch einfach mal sehen. Also sie waren starr vor Staunen, fand ich super interessant. Genauso, was mir jetzt auch aufgefallen ist, dass Scott Hall nicht wieder durchs Publikum gegangen ist, sondern er ist ja dann auch wirklich die Rampe runtergegangen, also wie normale Wrestler. Auch das ist so was, wo ich jetzt auch im Nachgang sage, so, warum hat man das denn nicht komplett durchgezogen und hat ihn wieder mit Security zurückgeschickt oder so?
Na, das ist der schnellste Weg aus der Halle raus, möglicherweise auch. Nicht nochmal durchs Publikum, wo er sich dann nochmal verstecken kann.
Also ich finde, Publikum vielleicht sogar in Gefahr bringt. Man weiß nicht,
was der vorhat. Ja, das kann auch sein. Eben. Und ich finde, ich muss das nochmal unterstreichen, was ihr beide gesagt habt, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich finde gerade, dass die Kommentatoren das wirklich fantastisch verkauft haben. Auch über den Rest der Show noch einfach. Man hat es kurz mal nochmal angedeutet, dass da was war, weil da ja rüber gesprochen wurde. So. Aber man hat es wirklich nicht gehypt und auch wie sie hier reagiert haben. Das war wirklich, das hat es einfach nochmal realistischer und spannender und wirklich interessanter gemacht.
Er war so ein bisschen der Voldemort hier in dem Augenblick. Ne? Ja. Also wir haben es alle miterlebt irgendwo und da ist eine Bedrohung ganz offensichtlich da, aber wir sprechen nicht drüber. Und umso spannender, es ist ja oftmals viel, viel spannender, darüber nachzudenken, was man nicht kennt, als das, was dann so ganz offensichtlich ist. Da hat man hier total gut mitgespielt. Das Segment ist vorbei, Kommentatoren auch geschockt und man ist danach eigentlich wieder zum regulären Alltag übergegangen und dann auch mit dem Match, was man auch getrost sich schenken könnte, sagen wir es mal so. Drittes Match des Abends ist Sergeant Craig Pittman, begleitet von Teddy Long, gegen DDP, den Sieger des Battle Bowl. Und DDP hier noch in seiner, ich sag mal, Übergangsphase, noch mit Neonfarben, mit Zigarre und Sonnenbrille und natürlich mit dem dicken Ring, so wie sie es gehört. Und ja, Markus, Craig Pittman hier, ne? Sehr dominant und am Ende ist der Diamond Cutter.
Ja, das war ein sehr holpriges Match. DDP fand ich aber auch in diesem holprigen Quatsch-Match sehr unterhaltsam. Ich mochte den immer gerne. Ich mag DDP als Typen. Ich fand den als Babyface-Charakter super. Zu Beginn habt ihr gesehen, diese Liegestütze, die gezeigt hat, ganz schlecht, ganz schlimm. Da würde sich heute als Yogameister, DDPY, würde sich wahrscheinlich dafür schämen, oder? Aber ja, ja. 3-Minuten-Match, das kann man schon so bringen, um DDP nochmal zu featuren nach seinem großen Sieg. Aber es ging dann ja schon bald in Richtung Babyface und dieser DDP dann als Babyface, als People's Champion, den fand ich richtig geil.
Ja, ich glaube, hier muss man auch gar nicht so viel über das Match sagen. Also insgesamt war es ja eher so, dass Craig Pittman hier schon recht dominant gewesen ist. Es gab ja sogar hier seinen Armbar-Aufgabegriff irgendwo. DDP hat dann wieder ein bisschen gecheatet, hat hier einen Teddy Long ins Guardrail geschmissen und hat dann die Verwirrung nach einem Low Blow genutzt, um Diamond Cutter anzusetzen. Shaggy, 3 Minuten, eigentlich ein Push-Match für den Heel-Charakter DDP, oder?
Ja, man hat Diamond Dallas Page hier nochmal präsentiert, aber nicht nur den Charakter, sondern ich finde auch, dass man den Diamond Cutter hier jetzt schon angefangen hat, wirklich auch zu teasen und den auch als wirklich gefährlichen Move irgendwie darzustellen. Und ein Sergeant Craig Pittman, also ich glaube, der hat einem nie gefallen, oder? Und gerade auch die Phase, dass Teddy Long dann plötzlich angefangen hat, irgendwelche Leute zu managen, die, wo es überhaupt nicht gepasst hat. Der hat Sergeant Craig Pittman, hat ja nicht noch Joey Max und dann später noch Bobby Walker, den wir auch noch in der Show gesehen haben. Also das war schon ein seltsamer Manager-Run von Teddy Long in der Zeit irgendwie. Ich finde, das hat auch überhaupt nicht gepasst zu Pittman irgendwie so. Das war eh ein Charakter, den ich nie verstanden habe. Erinnert ihr euch an die Fehde mit Cobra oder so?
Welche Klar. So? Ja. So. Das war das einzig Nennenswerte über ihn, oder?
Nee.
Du hast den Charakter nicht verstanden, ich erkläre ihn dir, das war ein Ausbilder aus dem Militär, deswegen heißt er auch Sergeant und hat diesen Hut auf.
Genau. Bitte. Ich habe den Charakter schon verstanden. Was hat Teddy Long da gemacht?
Ja, der hat ihm den Weg in die Halle gezeigt und so.
Okay, das kann ich verstehen. Also, Match vorbei, 3 Minuten, okay.
Reicht jetzt, weiter.
Reicht jetzt auch. Reicht jetzt auch. Wir haben schon länger über das Match geredet, als das Match war.
Ja, die Savage-Probe, die wir auch schon angesprochen haben, kam ja dann danach. Aber viel wichtiger fand ich dann das Interview vom Shark.
Moment, ich muss aber gerade noch mal sagen, die Savage-Promo, die fand ich im Vergleich zu der Hogan-Promo richtig gut. Weil da war Energie drin, da war auch diese Ernsthaftigkeit und diese Verrücktheit des Charakters. Die mochte ich sehr gern, Markus. Wie war es bei dir?
Ja, ich hatte ja mit dem Hogan-Clip jetzt nicht so ein großes Problem wie du. Also generell für das, was es war. Aber klar, so ein Highlight-Clip, um Savage noch mal zu featuren, macht schon Sinn. Also wie gesagt, man hat halt die 2 größten Namen, die man bis dahin, sag ich mal, von WWE übernommen hat. Der hat man halt nochmal in der ersten Stunde gezeigt. Ich finde das total clever, ehrlich gesagt. Wenn du hier erstmals 2-stündig gehst, ohne Konkurrenz, bevor die Leute, gerade wenn sie umschalten, wurden ja quasi nochmal dieser Hogan-Clip gezeigt. Also das war schon clever, da hat man sich schon was dabei gedacht.
Ja, das sowieso. Und Jackie, wenn du jetzt hier schon das Interview mit dem Shark anteast, dann was ist denn da passiert?
Ja, der Shark gab natürlich bekannt, dass er jetzt nach den Geschehnissen von Slammery auch nicht mehr Teil des Dungeon of Dooms ist. Und es reicht ihm jetzt, er ist jetzt allein unterwegs und jetzt will er den Title Shot. Und genau, er hat uns auch nochmal dran erinnert, das ist ja auch total wichtig, hat uns nochmal dran erinnert, dass er Anfang der 90er fast Hulkamania zerstört hatte.
Genau, das ist nämlich auch was mir jetzt hier in der Ausgabe diverse Male aufgefallen ist. Man hat hier schon Referenzen in Richtung WWF getätigt. Das fand ich ungewöhnlich. Also man sagt es ja dann auch zum Beispiel bei Lex Luger später, spielt man ja auf den Loaded Forearm und Loaded Elbow irgendwie an und sagt, damit hat er sogar schon mal Yokozuna besiegt.
Ja.
Fand ich schon auffällig. Mhm.
Ja, wieder wahrscheinlich auch der Grund eben, die Leute, man ging davon aus, dass sehr viele Leute einschalten, die sonst nicht einschalten. Und denen wollte man da gleich ein Zuhause bieten, habe ich das Gefühl. Also
man hat eben auch diese Anspielung immer dann getätigt, wenn es Verein irgendwie genutzt hat. Also sprich, die Wrestler, die jetzt bei uns sind, die haben die Wrestler, die bei denen sind, mal geschlagen zum Beispiel. Und die waren mal dominant und solche Geschichten. Also das hat man da schon ganz gut gemacht. Shark-Interview, er hat auch noch sowas gesagt, wie erst wird er den Giant verletzen und danach wird er Jimmy Hart zum Frühstück verspeisen. Also er ist ja ein Shark, das darf man nicht vergessen, die essen kleine Menschen. Danach gab es den ominösen Trailer zu Hulk Hogan. Extrem viel Hype, extrem viel Prominente und er hat nicht nur prominente Freunde, Markus, er kümmert sich auch um die Kinder.
Das ist richtig. Zum Glück haben wir den Hulkster. Bin sehr froh, dass er sich hier um alles kümmert. Und ja, also dieser Cheesy Hogan, ich meine, der kam da nicht mehr so gut an wie einst, aber ich habe sonst schon alles dazu gesagt. Also ich fand den Clip okay. Wenn ich mir denke, was wir in den letzten Jahren so viele Hogan-Clips gesehen haben, dann finde ich den deutlich besser.
Das ist absolut richtig. Ich fand ihn halt super cheesy, aber vielleicht ist es wirklich durch die heutige Zeit bedingt, durch die Medienrezeption bedingt, dass man da jetzt so einen anderen Eindruck von hat, als man das früher gehabt hat, durchaus möglich. Auf jeden Fall endet mit dem Hogan-Clip hier tatsächlich die erste Stunde von WCW Nitro. Dann gibt es, wie sie es gehört, Feuerwerk und zweite Stunde startet. Und wir hören hier dann eben auch einen Eric Bischoff, der die Zuschauer begrüßt zur heißesten Show im TV. Also jetzt ist wirklich dann auch der Zeitpunkt angekommen, wo Raw und Nitro hier Head-to-Head gehen. Und wir sehen dann auch, dass Bischoff und Heen jetzt ein anderes Kommentatorenpult haben. Shaggy hat es eingangs schon angesprochen. Also in der ersten Stunde waren Schiavone und Sabisco waren noch vorne am Ring. Jetzt haben quasi Bischoff und Heen hier so ein eigenes Kommentatorenpult im Hintergrund. Auch ein bisschen edler, eher so an so ein TV-Studio erinnernd. Das kann man so machen. Und hier haben wir eben auch die Geschichte gehabt. Ich habe es noch mal gesagt, ja.
Markus übrigens auch schon mal vorhin. Also ich halte mich mal zurück.
Und dann, hier spricht man eben auch noch mal auf Scott Hall an, sagt aber auch sowas sinngemäß wie, ja, es gab eine Unterbrechung, aber da werden wir nicht drauf eingehen. Dieser Imitator wollte mit mir oder über mich sprechen. Also eines von beiden. Und also auch da wieder recht clever. Es ist die Frage, wollen wir zurückschalten oder wollen wir das erste Match hier mitnehmen?
Nein, umschalten, weil der Ultimate Warrior, der ist auf dem USA Network.
Der alte Mac Warrior, genau. Das habe ich früher übrigens als Kind zuerst verstanden gehabt, dass es nicht der Ultimate Warrior wäre, sondern der alte Mac Warrior. So, Schotte und so.
Ja. Klingt nach einer Aktion bei McDonald's irgendwie, so ein Sonderburger.
Dann schalten wir rüber zu Monday Night Raw. Auch hier, wir sind hier in der Cumberland County Memorial Auditorium in Fayetteville, North Carolina.
Flair Country. Also Horseman Flair Country.
Genau das. Und vielleicht auch da, Markus, ordnen wir gerade mal den Event so ein bisschen ein. Was war davor, was kommt danach? Puh. Weil das hat man ja durchaus diverse Male hier im Event auch gebracht.
Ja, wir sind am Abend nach In Your House 8, Beware of Dog. Das war In Your House war die B-Pay-Per-View-Serie von WWE, also kürzere Pay-Per-Views, die günstiger waren. Und tatsächlich gab es ja diese Veranstaltung nicht vollständig im TV zu sehen, denn mittendrin gab es damals ein Stromausfall. Das heißt, im South Carolina damals, wo der Event stattgefunden hat, da fiel der Strom aus. Es gab eine Notbeleuchtung. Die Veranstaltung wurde unterbrochen im TV. Man hat dann mit Notbeleuchtung für die Leute vor Ort noch ein bisschen was gemacht. Vor dem Main Event ging dann die ging der Strom wieder an, also den Main-Event hat man wieder zeigen können, Shawn Michaels gegen British Bulldog, aber das war eigentlich ein großes Durcheinander. Man hat quasi den Leuten eine halbe Veranstaltung gezeigt, die hatten dafür bezahlt, geht so nicht. Und deswegen wurde für den Dienstag, also den 28. Mai, einen Tag nach unserem Raw, eine zweite Veranstaltung mit In Your House angekündigt, wo dann irgendwie Rückmatches stattfinden und die Leute quasi nochmal auf ihre Kosten kommen sollten. Das heißt, dieses Raw war in einer ganz komischen Situation. Es war gleichzeitig die Post-Pay-Per-View-Show und die Go-Home-Show und das alles innerhalb von 3 Tagen. Und man hat sich gedacht, okay, sehr kompliziert, wir machen einfach gar nichts.
Bei Raw. Ja, so hat sich auch angefühlt. Das hast du gut gesagt. Das hat man hat nicht mit gar nichts angefangen, aber es endete mit gar nichts.
Man hat nicht mit gar nichts angefangen, weil es gab ja auch gar keinen richtigen Opener hier, also kein Opening irgendwo, sondern wenn man sich die Show auf dem Network anschaut, dann startet die ja damit, dass ein Goldust bereits im Ring steht und hier seinen Entrance macht und wir bekommen hier als Opening-Match, wir sind nämlich auf dem Weg in Richtung King of the Ring 96, King of the Ring 96 wissen wir, das ist nicht der schlimme von 95 mit King Mabel, sondern es ist natürlich hier Austin 316, geht da quasi los. Also auf dem Weg zu diesem legendären King of the Ring ist man hier gerade. Und es gibt jetzt hier auch diverse Qualifying-Matches. Und Goldust gegen Ultimate Warrior war eines davon. Und ich habe es gerade angesprochen, Goldust ist bereits im Ring. Und dann macht der Ultimate Warrior hier seinen Entrance. Und ich habe es gestern noch zu meiner Freundin gesagt, so, das war früher einer von meinen absoluten Helden. Und bei diesem Match habe ich mir auch gedacht, so, warum? Oder warum?
Aber der Moment war schon groß. Also als der Warrior rauskam, dann hatte schon das Gefühl, dass da wirklich auch ein großer Star präsentiert wird. Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Gerade mit auch Feuerwerk, dem Warrior-Symbol, was da auch gebrannt hat im Ring. Also das war schon, da hat man auch schon einiges aufgefahren gegen die Konkurrenz. Und das sah schon ganz geil aus. Und Warrior wirkte wirklich groß. Und dann ging das Match los.
Ja, genau. Ja, und Vince McMahon hat ihn ja auch als True-to-Life Comic-Book-Hero hier dann immer wieder bezeichnet, wo ich noch immer nicht so genau weiß, ob das ein Kompliment irgendwie ist. Aber lassen wir mal so dahingestellt. Naja,
es ging darum, auch seinen Comic zu bewerben, der damals draußen war. Und das war ja vertraglich, waren ja quasi auch dazu verpflichtet, der McMahon das zu bewerben. Und ich fand das ganz komisch, wenn ein Vince McMahon so tut, als hätte er einen Comic gelesen. Ich glaube, der hat in seinem ganzen Leben noch nie ein Comic-Heft gelesen. Und man muss sagen, dieses Matches hat ja eine Viertelstunde gedauert. Und jetzt, eine Viertelstunde Ultimate Warrior, das ist ungefähr so wie eine Viertelstunde Goldberg. Also, ich weiß nicht. Es macht schon Sinn, dass man den Warrior hier brachte, gleich zu Beginn, weil, wie der Shaggy schon gesagt hat, ist ein ganz großer Star, einer der größten Namen damals bei WWE, bei einem seiner vielen kurzen Comebacks, aber der Entrance war halt schon das Geilste an dem Charakter. Ja. Vielleicht noch die Schminke. Aber
ja. Ja, die beiden irgendwann weg. Weil das Match so lange dauerte. Also.
Ist euch eigentlich aufgefallen, auf seiner Hose hat er Werbung für seine Wrestling-Akademie, die Warrior University. War damals noch immer bei der Power Wrestling hinten auf dem Backcover drauf und dachte mir nur, eine Wrestling-Schule vom Ultimate Warrior. Wen spricht denn das an? Wer will denn Wrestling vom Ultimate Warrior lernen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe mir hier in dem Match eher die Frage gestellt, wie kommt Goldust da raus, ohne dass er verletzt wird? Muss ich mal ganz klar so sagen. Also der Warrior hat ja null Bock gehabt, ihn auch nur irgendwie gut aussehen zu lassen, oder?
Aber findest du nicht auch, dass das Goldust hat auch ein bisschen so überhaupt nicht motiviert gewirkt?
Ja, ich glaube, der hat auch immer einfach gar keinen Bock mehr gehabt. Also
Die hatten beide keinen Bock und das war ganz komisch. Ja, hatte ich das Gefühl. Also es ging ja viel draußen hin und her, aber es war alles so lieblos und völlig ohne irgendwie Motivation. Und wenn du vorher halt WCW geguckt hast und dann siehst du jetzt diese zwei Herren, wobei Goldust eigentlich ein wirklich guter Wrestler ist, bis heute, aber ja. Die da wirklich null Bock 15 Minuten lang runterreißen und ich fand das ganz komisch.
Aber es ging noch schlimmer. Wir haben ja zwischendrin Ahmed Johnson gesehen. Aber das ist eigentlich mein eigentliches Highlight dieses Matches war, dass ja dann Goldust, der ist ja einige Male, wollte der fliehen und so, der ist dann gegangen und dann kam ja Ahmed Johnson, hat ihn sich gepackt und zurück zum Ring gebracht. Dann ging es in die Werbung und nach der Werbung stand Goldust wieder vorm Ring. Oder? Das war nicht komisch.
Ja, ganz merkwürdig zusammengeschnitten, oder?
Ja, total.
Ja, das ganze Match, da hat nichts zusammengepasst und naja, ich möchte jetzt auch mit dem Fingerzeig auf einen von den beiden Catchern zeigen, aber naja, einer davon ist halt bis heute ganz dick im Geschäft mit dabei und sack stark.
Ja, also hier war wirklich auch einiges dabei, was sehr unsauber, gerade auch von Warrior gewesen ist. Also gerade auch in der ersten Matchhälfte gab es so ein...
Die hatten eine Schule! Und der hat der Wrestling. Na, egal.
Da gab es einen Frontslam, der irgendwie zu einem Backdrop gemutiert ist auf einmal. Es gab auch so, was ich aus heutiger Sicht natürlich so schwierig finde, wir wissen auch, dass der Warrior diverse homophobe Andeutungen immer wieder mal gemacht hat in seinen Vorlesungen. Am Anfang diese Gesten gegen einen Goldust, die fand ich dann schon irgendwo schwierig. Extrem lethargisches Match, der Warrior dann später dann auch gefühlt 8 Minuten im Chinlock. Ja, nur um sich dann aber später auch wieder hochzuhalten, wie sich das dann gehört. Dann gab es die Clotheslines, es gab den Flying Shoulder Block, der auch merkwürdig aussah, weil Goldust irgendwie sich im falschen Moment nicht umgedreht hat. Irgendwie, da musste der Warrior noch eine extra Runde drehen. Und dann flüchtet eben Goldust aus dem Ring, der Warrior geht hinterher. Auch total blödsinnig eigentlich. Und dann werden beide ausgezählt. Ja, und wir sehen dann noch eben den Jerry Lawler, der auch noch kommt mit dem Stuhl, in den ja vorher der Warrior irgendwie reingeflogen ist. Also Stuhl von Marlena damals, die war natürlich auch mit am Ring. Und versucht mit diesem angebröselten Stuhl dann irgendwie den Warrior anzugreifen. Der sieht das aber und ja, am Ende jagt dann eben der Warrior den guten Jerry Lawler weg und jubelt im Ring und zerhaut nochmal den Stuhl. Mann ey, was der Einstieg in eine Show. Also das war gar nichts, oder Markus?
Nein, also vom Namen her, wie gesagt, es macht Sinn, mit dem Warrior zu starten, aber dann ein 15-Minuten-Match und dann ein Match, wo nichts passt und dann dieses komische Finish, also das war wirklich, also ganz ehrlich, also ich hätte ja später, also während des Matches, wir hatten da nicht drüber geschaltet, damals. Ja.
Also selbst ich habe einmal geguckt tatsächlich, wie lange geht denn dieses verdammte Match noch, muss ich mal sagen. Also ich habe dann einmal kurz so Pause, damit unten beim Network wieder dieser Timer angezeigt wird. So, das geht schon 12 Minuten, wie lange geht das denn verdammt nochmal? Also es hat sich unfassbar lang angefühlt, es war nichts Schönes dabei. Und ja, auch die Geschichte dann eben, das war natürlich der Aufbau zu dieser wirklich auch desaströsen Storyline um Goldust und Ahmed Johnson und dann eben auch für den Warrior und Jerry Lawler, was es ja dann auch später noch gegeben hat, auch das brauchte kein Mensch.
Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, jetzt nicht nur auf das Match, sondern generell, fandet ihr nicht auch, dass die Halle im Vergleich zu Nitro, dass die auch viel, viel, viel billiger wirkte ein bisschen, so.
Ja, kleiner optisch, auch, ne?
Ja.
Ja. Also man hat hier schon, also abseits von dem Feuerwerk, finde ich, hat man schon den Eindruck gehabt, dass es die kleinere Show ist und dass es die, ich sag mal so, bedeutungslosere Show irgendwie in sich ist. Den Eindruck hatte ich eben auch. So ganz, ganz merkwürdig. Wir können aber da, glaube ich, dann auch mal schon mal so ein bisschen weitergehen. Wir bekommen ein ganz kurzes Backstage, nicht Segment, aber so ein bisschen eine Vorschau quasi. Wir sehen Stone Cold Steve Austin. Damals war schon Stone Cold Steve Austin, nicht mehr der Ringmaster. Und Ted DiBiase, die werden sich noch später zu Wort melden. Ja, Shaggy, und dann gab es ein Rückblicksvideo, nämlich auf den Abend davor, mit Sunny und den Godwins und den Smoking Guns und ganz viel anderen Kram, dunklen Schemen, die im Ring herumturnen, all sowas.
Ja, das hat ja Markus auch schon mal angedeutet, dass quasi, man hat ja nochmal genau erklärt, dass es ja diesen Stromausfall da gab. Und ich weiß nicht, ob es so klug ist, das wirklich so zu zeigen mit den Kabeln, die da im Wasser liegen, ob das nicht heute dann einige Anklagen im Nachhinein, weil das war ja wirklich gefährlich, auch für die Zuschauer in der Halle, wenn das wirklich so war.
Der TÜV hat es nicht abgenommen, sage ich.
Nee, der TÜV hätte das nicht so abgenommen. Und ich glaube, ich hätte mich, wenn ich da im Publikum gewesen wäre, ich hätte mich dann nicht nur darüber aufgeregt, dass es schwarz geworden ist in der Halle und man nicht so viel gesehen hat. Na, letzten Endes hat dann ein Vince mehr noch angekündigt, dass die ja, Matches, die im Dunkeln stattgefunden sind, wie Markus gesagt hat, am nächsten Tag nochmal nachgeholt werden
würden. Hätte man nicht vielleicht auch die Kabel ins Wasser legen können bei diesem Eröffnungsmatch?
Ja, wahrscheinlich. Besser wäre es gewesen.
Ja, also es gab natürlich dann auch noch so ein bisschen Storyline-Bewandtnis hier. Da gab es ja die Szenen, wo Sunny ist mit den Godwins in die Halle gekommen. Dann hat aber im Match gegen die Smoking Guns hat Billy Gunn Sunny geküsst und im Phineas war dann ganz verdutzt. Die Guns sind ja als Tag Team Champions rausgegangen und wie wir dann später sehen, hat sich dann Sunny eben auch, obwohl sie so getan hätte, als wäre sie mit Phineas zusammen, hat sich dann den Guns angeschlossen. Also immer dahin, wo das große Gold ist. Ja, und ansonsten war dann, ich habe es auch nicht verstanden, wieso man so auf diesem Blackout-Thema rumgeritten ist, weil ich finde, das ist nichts, womit man prahlt, sondern das ist eher was so, naja, tut uns leid und wir müssen das jetzt wieder ausbessern irgendwo. Aber dass man das gleich mehrfach in der Show anspricht, also in einer einstündigen Show, ich meine, es gab zweimal den Trailer und einmal noch einen Verweis.
Genau, genau. Aber man hat ja, es ist so dargestellt hier, wir können ja nichts dafür letzten Endes und wir sind jetzt so groß und zeigen es einfach morgen nochmal.
Ich glaube, live. Schon, also wir sind in der Zeit vor der weiten Verbreitung des Internets, also gab es 96 schon, aber nicht weit verbreitet, und ich glaube, man dachte einfach, viele Leute, die da gestern den Paper bestellt haben, die sind stinksauer und die schalten jetzt ein und wollen wissen, was los ist, ja, gut, bevor die vielleicht alle ein Refund verlangen oder so, sagen wir denen, okay, wir wissen, was passiert ist und ihr kriegt morgen euren Ersatz. Vielleicht wollte man sich da einfach auf die sichere Seite begeben und nicht irgendwelche Kostenforderungen oder so vor sich stehen haben.
Das kann natürlich durchaus sein, dass man das so probiert hat. Und ja, da gab es ja dann am Tag drauf, gab es ja dann die entsprechenden Matches nochmal. Da gibt es ja das Caribbean Strap Match zwischen Savio Vega und Stone Cold Steve Austin, Vader gegen Yokozuna und Goldust gegen den Undertaker in einem Casket Match um die WWF Intercontinental Championship. Und das Caribbean Strap Match wird auch hier gleich nochmal ein bisschen aufgewertet. Es gibt dann ein Backstage-Segment, wo darüber gesprochen wird, dass ja Savio Vega ja eigentlich gestern, also bei dem Blackout-Event, so nenne ich es jetzt einfach mal, ja nur Glück gehabt hat, niemand wusste genau, wie er gewonnen hat, und er kann ja auch im Dunkeln, was weiß ich, wie oft das Steve Austin aufs Polster gehauen hat und niemand hat's gesehen, und dann sagt eben Ted DiBiase hier so, morgen gibt's das nochmal, und er ist so siegessicher, dass wenn Savio hier gewinnt, dann beendet er seine Karriere bei der WWF. Und Markus, ist dir aufgefallen, wie einen Stone Cold Steve Austin hier reingeblickt hat? Dem war das alles relativ gleichgültig, oder?
Ja, aber das war für mich so tatsächlich das wichtigste Segment des Abends bei Raw, weil er ja schon vor allem darauf hingewiesen wurde in diesem Interview von Ted DiBiase, er ist sich so sicher, wenn Stone Cold Steve Austin nicht gewinnt am nächsten Abend, dann beendet er seine Karriere, hat er gesagt, dann war's das mit Ted. Und wir wissen ja, Ted hat zu diesem Zeitpunkt ja die NWO schon finanziert, hat ein doppeltes Spiel gespielt, aber das war quasi der Moment, am nächsten Abend, als Stone Cold Steve Austin dann ja frei wurde vom Ted DiBiase, und das sage ich jetzt mal so, platt, weil tatsächlich dann konnte er sich ja frei entfalten, hat er dann auch das Mikrofon bekommen selber, in dem Fall ja gar nicht, aber dann ging es ja richtig los mit dem King of the Ring, also das war insofern schon ein wichtiger Moment meines Erachtens, weil das eben so der Cut war, also der Ringmaster war jetzt quasi mit Dienstag war er dann endgültig weg, und Stone Cold Steve Austin hat seine lange Reise angetreten.
Genau das. Das ist, glaube ich, auch das, was man hier aus dem Segment und dann eben auch aus dem darauf folgenden Caribbean Strap Match mitnehmen kann. Nämlich, dass dann eben Steve Austin, Ted DiBiase losgeworden ist und dann wirklich dann die Austin 316 Era hier startet. Da können wir dann auch zum nächsten Match kommen.
Aber ganz kurz nochmal, ich hatte überhaupt nicht mehr in Erinnerung, dass er schon Stone Cold Steve Austin war, als er noch bei Ted DiBiase war. Ich dachte, das wäre erst nach der Trennung gewesen, tatsächlich. Aber da habe ich mich geirrt.
Offensichtlich. Schade. Aber Shaggy, dann darfst du auch gleich das nächste Match hier anmoderieren.
Ja, wir haben ja schon über Sunny geredet und über ihre ja Absichten, immer beim Tag-Team-Gürtel Gold zu bleiben. Und da gab es dann auch gleich ein Tag-Team-Titel-Match. Oder beziehungsweise es ging nicht um die Titel, aber es gab die Tag-Team-Champion, die Smoking Guns, gegen Zip und Skip, die Buddy Donners, die ja auch schon mal zumindest längere Zeit von Sunny begleitet wurden.
Genau, ja, die sind sogar, ja, also Skip und Sunny sind ja zusammen eigentlich bei WWF aufgeschlagen, ne? Chris Candido und
genau, die sind ja auch ein Paar gewesen zu dem Zeitpunkt.
Genau. Und ich will vielleicht auch noch, was wir auch noch erwähnen sollten, wir haben Hillbilly Jim am Kommentar, was auch noch recht, recht wichtig ist. Und wir haben auch noch einen Harvey Whippleman, der hier diese Ringrichter-Initiative, ne, Quality Management oder was auch immer da damals aufgefahren hat und sich Notizen während des Matches genommen hat. Also sehr, sehr viel durcheinander. Ich muss sagen, ich fand das Tag-Match gar nicht so schlecht wrestlerisch. Gerade die Phasen, wo Chris Candido und Billy Gunn, also Skip und Billy, hier im Ring gewesen sind. Da war schon einiges Ansehnliches dabei. Aber gegen Ende ist es dann irgendwie für mich ein bisschen ausgefranst. Markus, erklär mir mal, was da passiert ist.
Ja, also wir haben ja die Geschichte gesehen mit den Godwins. Der Phineas, der war ja verliebt in die Sunny. Und wir wissen ja aus der Geschichte, also die Sunny, war ja nie eine Frau für einen Mann. Und offensichtlich hat sich ja gleich mit den Smoking Guns zwei neue Männer gefunden. Und der Phineas kam im Verlauf des Matches, der kam rein und wollte Sunny, die ja ihn am Abend davor quasi verarscht hat, zur Rede stellen. Und das wiederum wollte dann der Henry Godwin verhindern, der Kumpel von Phineas. Und dann ist auch noch der Hillbilly Jim aufgesprungen vom Kommentatorenpult, wollte auch den Phineas beruhigen. Die Leute übrigens währenddessen alle Sunny gerufen. Ich weiß nicht, ob die Sendung verstanden haben. oder den Charakter, aber auf jeden Fall, ja, dann sind die Smoking, die Godwins, dann sind die einfach wieder verschwunden.
Genau.
Also das war, das hat dann ins Finale gar nicht richtig mitgespielt. Das gab's aber, also kurz darauf gab's dann trotzdem die Entscheidung. Da haben dann Bart Gunn quasi eingegriffen, hat ja für den Sieg gesorgt von Billy Gunn. Klar, der Sieg für die Tag Team Champions muss ja auch so sein. Hätte man auch ein Titelmatch machen können eigentlich, aber in dem Fall war halt der Takeaway, dass hier der Phineas Godwin ein zerbrochenes Herz hat und unbedingt die Sunny ja zu Rede stellen, vielleicht aber auch zurückgewinnen möchte.
Ja, und wobei, vor allem auch, dass Sunny eben so ein egoistisches Miststück ist, so nenne ich es jetzt einfach mal.
Nee, das ist so. Das ist
ja, nicht dem ehrlichen Phineas hinterher rennt, sondern hier einfach dem Gold hinterher ist. Ne?
Egoistisches Miststück ist ja auch bewiesen, weil sie ja bis heute auch sehr gerne betrunken Auto fährt und da habe ich gar kein Verständnis dafür und deswegen unterstreiche ich das.
Okay, da kann ich ja Markus auch zustimmen. Das, in dem Fall kann man das so sagen. Aber hier war sie eigentlich, hier kam sie doch ganz nett rüber in dem Match eigentlich. War sie doch eher so eine, ich fand das schon, ich fand, sie kam da nett rüber, so mit den lieben Smoking Guns und so. Aber
das waren aber nicht mehr die lieben Smoking Guns damals. Ja,
die waren sehr lieb. Und Bart Gunn sieht einfach kacke aus, aber das ist ein anderes Thema. Aber der Finisher Situation sah jetzt auch nicht so prall aus. Es gab einen Flying Body Press von Skip und den hat ja Bart Gunn irgendwie unsanft eingerollt, dann nochmal so überrollt und das war das Ende des Matches.
Ist ja interessant. Entschuldigung, der echte verlobte langjährige Freund von Sunny steht in dem Match und guckt sich die Geschichte an mit Sunny und Phineas und den Smoking Guns. Alles ganz furchtbar.
Ja, also diese ganze Story, also auch wenn wir jetzt mal so die großen Storylines hier anschauen, was man sich damals überlegt hat. Also dann können wir gleich mal in das nächste Segment noch reingehen hier, weil da gab es dann nochmal einen Rückblick auf den Vorabend, dann unter anderem in das Championship-Match, was wir da gesehen haben, zwischen Shawn Michaels und dem British Bulldog. Und da hat ja Clarence Mason erstmal ja eine Art einstweilige Verfügung hier verlesen, darüber, dass ja sich Shawn Michaels auf unsittliche Art und Weise Diana Hart Smith genähert haben soll. Und Shawn Michaels hat dann diesen Ausdruck da dann eben zerrissen. Und wir haben eine Diana Hart Smith dann auch im Nachgang gesehen. Also das Match ist in einem Double Pin geendet, Titelverteidigung und dann eben Aufbau für das Rematch beim King of the Ring. Und dann haben wir aber auch eine Diana Hart Smith gesehen, die sehr, sehr böse den Titel hier in die Luft gereckt hat. Also diese Storylines, also wir haben auf der einen Seite eine Sunny, die dem Geld hinterher rennt. Wir haben hier die eine Diana Hart Smith, die ich sag's jetzt mal offenbar, offensichtlich, ne, weil sie ja die Böse ist, hier irgendwie einen Mann mit solchen Vorwürfen konfrontiert, ungerechtfertigterweise. Wir haben dann im Main Event, haben wir ja dann noch diese Konfrontation zwischen Ahmed Johnson und Goldust und diesem Mund-zu-Mund-Beatmungs-Ding irgendwo, diese homophobe Kack-Dreck-Scheiße, die wir dann da sehen. Also, was ist denn damit damals passiert, Markus? Das sind ja keinerlei vernünftige Storylines. Das sind alles irgendwie so notdürftig sexuell konnotierte Geschichten. Warum?
Naja, jetzt wollte ich nochmal nachschauen, dass ich auch keinen Quatsch erzähle, aber da hat der Vince Russo schon Headwriting übernommen bei WWE. Und das ist schon so, dass er hat ja auch schon Ratschläge gegeben. Und es ist ja schon so, dass so ein Vince Russo, also der hat ja eine Art von Storyline eben geprägt und war auch sehr oft sehr sexuell, sexistisch vom Inhalt her mit dick dabei, sag ich mal. Also wirklich zum Headwriter ist er erst Anfang 97 geworden, aber das war, er war schon im WWE Creative Team 1996 und da hat halt der McMahon auch auf ihn gehört und ich glaube schon, dass er da auch sehr viel Einfluss genommen hat und man hat halt ein händeringend nach einer Antwort gesucht, weil, ja, du hast es schon erwähnt, gerade in dem Monat hat Nitro wieder ordentlich zurückgeschlagen, schon vor dem Hall-Auftritt, was die Quoten betrifft. Und man hat halt händeringend nach irgendwas gesucht und man dachte wohl, mit einem Skandal, mit Aufmerksamkeit kann man hier diese Aufmerksamkeit wieder auf sich ziehen.
Ja, Sex sells quasi, ja.
Ja, aber es war ja noch nicht mal richtiger Sex, es war halt irgendwie so,
Entschuldige,
so was Telenovela-Sex oder so.
Aber ich habe mit Shawn Michaels mitgefühlt, also wenn ich einstweilige Verfügung wegen sexueller Belästigung bekomme, die zerreiße ich auch immer einfach so vor dem Anwalt. Das macht man einfach so. Aber ein Skandal gab es übrigens im Main Event, das ist ein anderes Thema.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Sollen wir nochmal rüberschalten, damit wir quasi gleich Main Event gegen Main Event stellen können?
Oh je.
Das machen wir dann doch einfach mal.
Okay.
Wir sind ja stehen geblieben bei WCW Nitro Anfang der zweiten Stunde und jetzt haben wir dann auch das große Match der großen Männer. Wir bekommen Shark gegen den Giant. Ich musste erstmal lachen, dass der Shark aus Tsunami angekündigt worden ist. Shaggy, hast du den Shark im Tsunami gesehen, als wir hier in Köln weg waren?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ich musste da auch lachen, ich wusste das gar nicht mehr. Tatsächlich eine witzige Geschichte. Warum nicht? Kann man, den Giant kommt aus... Nein, der Giant kommt aus Tsunami. Das ist finde ich sehr witzig. Witzige Anekdote, witzige kleine Geschichte. Ich habe erstmal gedacht, oh je, Shark gegen Giant. Giant gerade in seiner Anfangsphase. Aber so schlecht war es irgendwie auch gar nicht, oder?
Ja, ich habe dir auch geschrieben, besser als erwartet in meinen Notizen. Also man muss ja sagen, der Shark, der John Tenter, also wir kennen ihn als Earthquake, wir kennen ihn als Avalanche, später war auch noch Golga. Also das war halt, der hatte immer ganz, ganz furchtbare Gimmicks, aber das war ein sehr solider, ordentlicher Big Man. Und der hat da wirklich aus dem Giant einiges rausgeholt. Ich war da auch positiv überrascht. Im Gegensatz zum Ring-Outfit übrigens vom Shark, weil da hat er gar nichts zu sagen. Also hinten hat der Shark stehen und am Bein laufen noch Menschen, also schwimmen so Menschen da vorne und vorne ein großer Hai drauf. Dachte mir, eins der peinlichsten Ring-Outfits ever. Wurde aber dann direkt nach dem Match eines Besseren belehrt, das geht noch schlimmer, weil dann kam ja die Phase, wo er noch ein schlimmeres Outfit hatte. Also, ich sag mal so, der arme John Tenter, wenn man jetzt von Earthquake mal absieht, der hatte nie Glück mit seinen Gimmicks und eigentlich war er schon deutlich besser als seine Rolle gerade so in den 90er Jahren, sag ich mal.
Man hat hier sich vor allem Mühe gegeben, dass der Giant hier wirklich groß aussieht, ne? Also, wurde ja auch immer wieder angekündigt. Das ist seine größte Herausforderung. Über 500 Pfund immer wieder. Ich glaube, so viel hat doch der John Tenter nie gewogen, oder? Also, über 500, weiß ich nicht.
Aber der Giant, aber, ein paar Jahre später bei WWE.
Das ist richtig, aber doch nicht John Tenter zur damaligen Zeit. Also vielleicht 400 mit viel Augen zuzwinkern oder so, aber doch nicht 500, glaube ich nicht. Naja, aber was dann eben hier, ging es eigentlich darum, dass der Giant möglichst groß dargestellt wird und auch agil dargestellt wird. Das finde ich auch hier so beeindruckend irgendwie, dass man ja auch immer wieder das hervorgehoben hat. Wir haben auch beispielsweise gesehen, dass der Giant einen Shark mühelos wirklich ausheben kann. Und da haben sie auch nochmal gesagt, hier nicht so, der ist nicht in die Knie gegangen oder sonst irgendwas. Wir haben da noch die Bilder von Hogan gegen Earthquake im Kopf, irgendwo, wo Hogan, der sich dann direkt den Rücken gehalten hat. Hier gab's das einfach so ganz nebenbei und dann zum Ende auch dann den Chokeslam zum Finish. Also das war schon dominant und auch eine gute Art und Weise, hier den Giant gerade als so ein junger Champion, der er damals gewesen ist, zu präsentieren. Also ich kann da auch nichts Schlechtes dran finden. Ich fand das vollkommen in Ordnung. Das war ein solides Big-Man-Match, was wir hier gesehen haben. Und dann gab's ja, Markus hat schon gerade angesprochen, die Post-Match Shenanigans, wie man so schön sagt. Shaggy, was ist denn da noch passiert? Da haben wir noch den guten Big Baba hier gesehen.
Ja, Big Baba Rogers auch in einem schrecklichen Outfit, der zum Ring kam und dann erstmal einen Teil der Haare abgeschnitten und dann noch abrasiert hat. Und das war ja dann wirklich die Zeit, wo dann John Tenter mit dem halben Haar und das spielt er nicht auch, hat er nicht auch noch irgendwie einen halben Bart oder irgendwie sowas?
Ja, der hatte auch noch einen halben Bart. Ich meine, der ist mehrfach attackiert worden, oder? Und dann erstmal waren es die Haare, dann war es der Bart.
Ganz schlimm und auch, führte auch zu einer ganz schlimmen Fehde mit Big Baba Rogers. Aber WCW.
Ja, und das sagst du heute, entschuldige mal, hast du Nitro gesehen und Raw?
Ja, ich hab's gesehen und ich muss ja sagen, ich war ja von diesem Match jetzt auch positiv überrascht letzten Endes. Ja,
eben.
Aber trotz allem, also ich fand jetzt, klar, der Scott Halls Auftritt gut, der Main Event und aber auch andere kurze Matches, aber hier war auch viel Schatten dabei an dem Tag. Und das gehörte aber eher zu den kleinen hellen Momenten bei WCW. Nicht die Attacke von Big Baba Rogers, aber dieses Match schon. Ich meine, schlimmer wurde es im nächsten Match.
Das ist absolut richtig. Das kann man sagen. Endet diese Fehde zwischen Big Baba Rogers und dem Shark nicht in diesem Soccer on a Pole Match?
Ganz genau.
Da erinnere ich mich noch so ganz dunkel dran. Kommen wir zum nächsten Match. Auch nichts Erfreulicheres. Da haben wir hier den ehemaligen Max Muscle, den ehemaligen Bodyguard von Diamond Dallas Page, die guten Max, wie er jetzt hier noch heißt, und er trifft auf den TV-Champion Lex Luger. Ich hatte total verpeilt, dass Lex Luger mal TV-Champion gewesen ist, muss ich dazu sagen. Ansonsten war das ein grauenvolles Match irgendwo und dass Max hier so viel Offense irgendwo ins Ziel gebracht hat. Boah, Markus, das war ein bisschen anstrengend, oder?
Ich habe mich schon gefreut bei der Ankündigung. Lex Luger gegen Max, also Max aus der Steiermark, wir kennen ihn, das ist ein gutes Powerhouse hier in Deutschland und Österreich, aber dann war es halt doch nur Max Muscle und das war wirklich, also der Lex Luger war richtig gut drauf, ist euch das aufgefallen zu Beginn des Matches, der hat immer so gelacht, in Publikum geguckt, ich glaube, der hatte Spaß, aber das Match war halt, da war nur Stalling, die haben ja, bis sie erstmal angefangen haben, ging ja sehr viel Zeit drauf und hätten sie besser nicht angefangen. Das war überhaupt nichts. Und selbst beim Torture Rack, da hat der Luger den Max gar nicht hochgekriegt beim ersten Mal.
Ja.
Also dieser Max Muscle, der übrigens im letzten Jahr ist er gestorben im Alter von 56. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber das war wirklich einer, der hat zu Recht nicht dann zu einer großen Karriere gebracht. Also das war wirklich, gerade bei dieser Sendung finde ich, stach das noch so ein bisschen heraus, dieses Match. Hätte ich mal lieber ein Cruiserweight-Match angeschaut. Das gab's nämlich gar nicht.
Genau, aber lass mal ganz kurz nochmal bei dem Match bleiben, weil da gibt's eine ganz lustige Geschichte. Als ich mir das gestern angeschaut habe, kam eine Freundin nach Hause in dem Augenblick und dann kommt halt, ich muss noch die Show schauen, dann kommt dann Lex Luger und Max raus und dann müssen wir uns dieses Match anschauen und sie hat sich erstmal die ganze Zeit aufgeregt, wie die beiden überhaupt aussehen, so schlimm, und dann hat sie aber den Vergleich gebracht, der mir vorher gar nicht so bewusst war. Findest du nicht auch, lieber Markus, da frage ich dich speziell, dass Lex Luger so ein bisschen aussieht wie Richard Dean Anderson als MacGyver?
Nein, gar nicht.
Meine Freundin, die Frisur vielleicht.
Ja, auch die Nase und alles.
Nein.
Der hat dann das ganze Match über gegoogelt und ein Foto gefunden, wo die beiden so gegeneinander gestellt wurden. Also, damit habe ich dieses Match quasi verbracht. Und dann war es irgendwann nach dem zweiten Torchback-Versuch dann doch irgendwie vorbei. Aber was man auch sagen muss, Lex Luger war ja nicht nur TV-Champion zu dem Zeitpunkt, der war ja auch Tag-Team-Champion mit Sting zusammen.
Genau. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, es gab auch noch ein Post-Match-Interview hier. Mean Gene ist dann noch in den Ring gekommen. Man hat ja die Fehde gegen den Giant noch mal weiter aufgebaut und hat da auch noch mal diese Geschehnisse aus den Vorwochen. Der Chokeslam durch den Tisch hat man hier angerissen. Und hier wird dann auch noch mal drauf angespielt, dass ja Lex Luger sagt dann so sinngemäß, ich habe gerade eben hier schon einen großen Mann ins Rack genommen und er will jetzt gegen jeden Big Man in der Company antreten, bevor er eben auf den Giant treffen wird, weil Payback ist eine You-Know-What. Also Kampfansage hier von einem Lex Luger Richtung Giant. Ja, wenig später waren die beiden ja auch irgendwann nochmal Tag-Team zusammen. Ja. Ist auch ein bisschen witzig.
Ich freue mich immer, Lex Luger und seinen Zeigefinger im Interview zu sehen. Müssen wir darauf achten, wer immer mit dem Zeigefinger in die Kamera. Das ist ganz hervorragend. Aber ich war ja dann schon gehypt, weil nach dem Interview wurde uns ja eingeblendet, up next, Freunde, Bobby Walker gegen Brad Armstrong. Also groß die Einblendung. Dachte ich mir auch, ja, puh, Glück, sonst hätte ich das vielleicht auch noch verpasst.
Das war auch ein ganz, ganz großes Ding. Also Brad Armstrong endlich mal wieder zu sehen. Und Bobby Walker, einer von den Graduates aus dem Powerplant damals, der später, glaube ich, auch die WCW noch verklagt hat wegen Rassismusvorwürfen,
ja,
oder?
Ja, ja, ganz genau. Aber wenn ich mir das Match so anschaue, ich weiß nicht, ob Rassismus der einzige Grund war, warum er es nicht weitergebracht hat.
Ja, also das war ein Match, da habe ich diverse Male Angst davor gehabt, dass sich Bobby Walker im Ring einfach das Genick bricht. Ja. Weil war doch wirklich so, dass alle großen Cruiserweight-Spots, das ist ja hier als Cruiserweight-Match beworben worden, was es ja de facto erstmal schon mal nicht war, aber alle großen Spots waren alle verbotscht. Und das begann ja mit so einem Monkey Flip, wo sich Bobby Walker fast das Knie bricht, als er den stehen sollte, dann aufs Top Rope springt, da wieder abrutscht und dann beim Crossbody fast abrutscht. Und das geht ja dann bis hinterher weiter, wo er dann ja in der Schlussphase, dazwischen sind allerlei Headlock, Chinlock und andere Lockphasen, und dann am Ende springt er ja auf das zweite Seil, das ging noch, und dann will er ja vom zweiten Seil direkt aufs dritte Seil springen, um seinen Blockbuster zu zeigen. Und auch da rutscht er ab, und der Blockbuster war, Markus, was war's?
Ja, also der Buff Bagwell hat das später schöner gemacht. Und man muss ja sagen, er hatte ja mit dem Brad Armstrong aber einen Gegner, der absolut ein sehr solider, guter Wrestler auch war. Also
ja,
da hatte er schon einen sehr safen Gegner. Und
auch einen erfahrenen Gegner, ja, muss man auch sagen.
Ja. Also das war gar nichts. Und ich frage mich tatsächlich, warum man gerade in dieser wichtigen Nitro-Folge, das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt bei Nitro in diesem Fall, warum man da nicht so ein richtiges, schönes Cruiserweight-Match gebracht hat für die Zuschauer.
Tja, keine Ahnung. Hat man damals noch keine Cruiserweights gehabt? Es wurde hier unter anderem angekündigt, dass Dean Malenko demnächst aufschlagen würde. Ich habe mir gedacht, vielleicht war das Match, was dann den Eric Bischoff dazu bewogen hat, Mensch, vielleicht holen wir doch mal ein paar Mexikaner und so rein, die so einen Stil wirklich fahren können. Also, weil ich glaube schon, dass man hier bei Walker wollte man halt irgendwie so, ja, hier, das ist der einer von uns und der zeigt die spektakulären Aktionen, aber das war ja alles gar nichts. Und du hast ja auch beim Publikum gemerkt, wenn du mal in die Ränge geschaut hast, dass die Leute einfach komplett abwesend gewesen sind. Die haben nach links und rechts geguckt, aber die Wrestler haben die ja eigentlich überhaupt nicht interessiert.
Aber Bobby Walker hat sich gefreut, als er dann, das war für seinen großen Auftritt, der hat sich sichtlich gefreut, als er zum Ring gekommen ist, aber tatsächlich das Publikum, das hat es überhaupt nicht interessiert. Ich meine, in Brad Armstrong, der hat ja auch schon der hat ja nie eine große Rolle gespielt, obwohl für mich war er immer der Beste der Armstrongs, der
coolste. Wrestlerisch, ja, würde ich dir zustimmen, ja, auf
jeden Fall. Total. Ja. Den habe ich immer eigentlich ganz gerne gesehen, aber der hatte nie eine große Rolle und der hatte dann später auch nochmal schlimme Gimmicks und so, das wollen wir auch nicht verschweigen. Und ein Bobby Walker, der hat ja auch nicht mal Ausstrahlung gehabt. Das mag ein Absolvent des Powerplants gewesen sein, aber was will man mit dem? Man hat ihm ja, wie ich habe es schon mal gesagt, nochmal Teddy Long später an die Seite gestellt. Das hat aber auch nicht funktioniert.
Ja, also kein wirkliches Ausrufezeichen hinter der Cruiserweight Division zur damaligen Zeit, muss man mal ganz klar sagen. Ganz schlimm gebotschte Aktion von Bobby Walker und Brad Armstrong, der hier sein Möglichstes getan hat, um Walker irgendwie durch den Kampf zu führen, aber nee, das war gar nichts, muss man so ausdrücken. Aber dafür ging es deutlich besser weiter, Markus. Wir haben dann ein Match zwischen Alex Wright und William Regal bekommen. Erstmal Alex Wright mit Feuerwerk. Ne? Also, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. William Regal hier mit Jeeves dabei. Ich fand, das war ein schönes Match und da hatte ich meinen Spaß dran, muss ich sagen.
Zweifellos, das beste Match des Abends, auch meiner Meinung nach. Es ging halt ein bisschen um nichts, aber im Grunde, also als Wrestling-Match war das ganz hervorragend. Lord Steven Regal gegen der Sauerkraut Brad, wie der Bobby Heenan gesagt hat, hat mir gefallen. Und ja, wenn du halt zwei so gute Wrestler hast, der Lord Steven Regal, ein super Techniker, Alex Wright war auch immer ein wirklich, wirklich guter Techniker, also dann funktioniert das halt auch einfach. Die kannst du halt einfach wresteln lassen, 10 Minuten, und dann kommt halt was bei raus. Also das ist halt der Unterschied zu einem Warrior, der zwar der größere Star war, aber wenn ich mir jetzt die Ringarbeit anschaue, wenn man darauf Wert legt, dann schaue ich mir natürlich lieber sowas an. Habe ich mir das eigentlich eingebildet oder gab es zwischendurch USA-Rufe?
Boah. Naja. Das ist durchaus möglich.
Gut, ich weiß nicht für wen. Was es aber auch mittendrin gab, war ein Clip für Glacier. Blood Runs Cold. Und ich freue mich schon, ich bin gespannt.
Ich war gehypt, Ja. Also wir wissen, was das mit Glacier auf sich hat. Das kann nur was Großes sein. Das kann nur was Gigantisches Großes sein. Aber ich muss Markus auch zustimmen, bestes Match des Abends, auf beide Shows bezogen auf jeden Fall. Mhm. Hat Spaß gemacht, die beiden Europäer da zu sehen. Und interessant ist, ich meine, dass das Wunderkind, der wurde ja gar nicht schlecht dargestellt. Die wurden ja wirklich ein bisschen gleichwertig dargestellt. Und es gab ja am Ende auch ja durch ja, eine Art Einroller, durch die Jackknife Roll-Up quasi eher den Pin und nicht durch Regals normale Aktion.
Ja, genau, das war so, ja, so ein Jackknife Cradle, den er da eben gezeigt hat, nachdem er Alex Wright hier vom Rope runtergerissen hat, mehr oder weniger. Ich mochte dieses Match wirklich sehr, also die Charakter sind hier gut dargestellt worden. William Regals Mimik, gerade in der Anfangsphase, wo Alex Wright so viel Offense und so viel Energie mit ins Match gebracht hat, priceless. Also ich habe da so geschmunzelt teilweise dabei, wie er dann irgendwie nach einem Dropkick irgendwie da stand und so auf und ab gewirbelt und die Gesichtszüge komplett entgleist sind irgendwie. Fand ich super gut. Und dann am Boden die Aktionen, das hat alles super funktioniert und das hat alles total gut zusammengepasst. Es ist ein schönes TV-Match gewesen. Und Markus, hier haben wir dann ja auch im Anschluss noch eine ja kurze Promo von dem William Regal gehabt, der ja dann zum einen Sting herausfordert, aber auch so ein bisschen ja in Richtung höhere Ziele sich so ein bisschen zeigt, oder?
Ja, war so irgendwie in dem Sinne, dass er meinte, es wird Zeit, dass ich mich jetzt hier mal zu Wort melde und sage, was Sache ist und dass ich hier jetzt mal meine Ansprüche anmelde, auch auf höhere Erfolge bei WCW, hat unter anderem auch den Hall angesprochen, ja, nicht namentlich, weil es gab ja damals noch keinen Namen, aber eben, dass alles verrückt ist hier bei WCW und so weiter und dass eigentlich eher jetzt mal an der Reihe ist und da gab es eben gerade die Challenge gegen Sting und er meinte auch, ein Typ, den nennt man hier The Franchise und wenn ich den Stinger hier besiege, dann werde ich ja ein ganz anderes Standing haben und deswegen, Sting, werde ich mich dir vornehmen.
Genau, das Match gab es dann beim Great American Bash, das hat aber der Stinger für sich entscheiden können. Ich hab das nicht mehr so 100% im Kopf, aber ich weiß, dass ich das damals sehr, sehr langweilig fand, weil es, glaube ich, überhaupt nicht mein Stil von Match gewesen ist. Und William Regal, meine ich, ein Stinger sehr, sehr viel am Boden gehalten hat. Das war damals nicht so das, was der kleine Olaf sehen wollte.
Du hast den Warrior sehen, hast du eh schon gesagt. Du warst der Warrior-Fan.
Ja, das ich muss aber auch sagen, dass ich den Warrior 96 auch schon nicht mehr richtig geil fand. Also da gab es auch schon erste Abnutzungserscheinungen, selbst bei jemanden wie mir damals, weil da hat man schon gemerkt, dass da ein deutlicher Qualitätsunterschied zu vielen anderen Wrestlern da ist. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, damals lieber einen Shawn Michaels oder auch einen Bulldog und
Crush
und so gesehen. Na, auch da schon nicht mehr.
Den Mauler.
ja, der Mauler, auch ein gutes Match, was wir hier gesehen haben. Besser als das Match vom Warrior. Muss man sagen. Ja, sollen wir hier den Main Event machen oder sollen wir nochmal rüberschalten und da den Main Event machen?
Lass mal lieber rüberschalten und das erstmal abhaken.
Das wird das Beste. So, der Main Event von dieser Ausgabe von Raw ist nämlich ein weiteres King of the Ring Qualifying Match zwischen Vader und Ahmed Johnson und wir haben Owen Hart am Kommentar und Jim Cornette natürlich at ringside. Mir ist erstmal aufgefallen, wie schlecht ein Vader hier aussieht. Also im Sinne von, ich finde, der war super schlecht in Form. Der war ja sonst echt ein Biest. Hier kam er mir eher ein bisschen dick und untrainiert vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich ein bisschen schockiert drüber. Wir haben ein bisschen Werbung gesehen für Sega Saturn und ja, nochmal so einen kleinen Rückblick. Panzer Dragoon war das übrigens damals. Und dann noch hier Trink Milch, Got Milk und so. Ja, ich weiß nicht, ob ich was über das Match sagen möchte.
Ja, du hast ja das Wichtigste und Beste auch schon erwähnt. Owen Hart am Kommentatorenpult, der hatte ja seinen Gipsarm jetzt seit einiger Zeit und wurde darauf angesprochen, ist das denn echt? Ist der Gipsarm echt? Ja, ich bin doch nicht blöd und trage so ein hässliches Gipsarm-Ding mit mir rum. Natürlich ist es echt. So, das war das Highlight.
Ja, ansonsten, Markus, was haben wir hier gesehen in dem Kampf?
Na, also nach einiger Zeit wurde Jim Cornette nach hinten geschickt. Ahmed Johnson hat ihn vertrieben. Ich dachte mir, super, hätte mal den Jim Cornette, der lieber wegbleiben sollen, und zwar für immer ab diesem Zeitpunkt. Aber ansonsten haben wir nicht so viel gesehen. Also dieser Ahmed Johnson, das ist halt, das ist der Bobby Walker in groß und noch deutlich gefährlicher. Also ich meine jetzt nicht auf die Hautfarbe bezogen, sondern ich meine tatsächlich also wrestlerisch. Also Ahmed Johnson ist ja, glaube ich, einer der unsafesten Worker, die man jemals mit so einem großen Push ausgestattet hat in den 90er Jahren oder so. Also da musste man ja auch aufpassen, dass er sich und die Gegner nicht immer verletzt. Und ansonsten kam da halt nicht viel. Und ich fand dieses Match Vader auch nicht sonderlich motiviert, obwohl der eigentlich recht frisch bei WWE war. Und Ahmed Johnson kann halt auch nicht so viel. Also da hat auch vieles einfach nicht zusammengepasst, gefühlt.
Ja, es ist nicht Wunder, wie viel passiert. Wir haben einen recht dominanten Vader über eine gewisse Phase gesehen, unter anderem den Big Otto vom zweiten Seil, den er hier gezeigt hat, der auch ein bisschen unsanft gelandet ist, dann eine längere Dominanzphase. Es sollte dann den Vader Moonsault geben, was ja immer beeindruckend aussieht. Der ist aber daneben gegangen. Es gibt dann Clotheslines von Ahmed Johnson, es gibt Powerslam, Jim Cornette, der hier irgendwie in den Ring kommt. Es gibt einen Spinebuster dann von Ahmed Johnson gegen Vader, der vorher ja einen Cornette gegen Vader schickt. Dann soll es nach diesem Spinebuster den Pin-Versuch geben. Der Ringrichter ist durch Cornette abgelenkt. Wir sehen Owen Hart, der aufs Top-Rope steigt und dann einmal quer durch den Ring segelt und Ahmed den Gipsarm auf den Hinterkopf schlägt. Vader zieht den Sieg im Anschluss, also im Pinfall. Ahmed Johnson ist immer noch K.O.
Die erste Niederlage übrigens. Die erste,
genau, erste
große Niederlage oder überhaupt die erste TV-Niederlage für Ahmed Johnson.
Ja, und dann müssen wir uns um dieses ominöse Abschlusssegment bemühen, weil wir haben ja einen Ahmed Johnson, der ist ohnmächtig. Es gibt noch eine kurze Werbepause dazwischen. Er wird dann Backstage gebracht und aus irgendwelchen dubiosen Gründen kommt dann ein Goldust raus und muss hier Mund-zu-Mund-Beatmung betreiben, um ihn wieder ins Leben zurückzuholen. Und
funktioniert.
Ich weiß nicht, also es ist schon merkwürdige Posse gewesen, oder?
Ich verstehe gar nicht, was du für ein Problem damit hast. Als Goldust hat ihn wieder belebt, hat ihm das Leben gerettet, ist dann verschwunden, Ahmed Johnson wacht auf, ist ganz überrascht und sauer, ja, wo ist jetzt mein Lebensretter, wollte sich bei ihm bedanken, sucht ihn halt überall und hat ihn nicht mehr gefunden. Ich finde das eigentlich eine nette Geschichte, weil schade, dass der Goldust dann nicht mehr auffindbar war. Also so habe ich das verstanden und alles andere akzeptiere ich auch nicht.
Eben, ganz schöne Geschichte. Ja. Also das zeigt auch, was für ein Ehrenmann auch dieser Goldust ist, dass er einfach nicht diesen Ruhm will und nicht das Dankeschön will.
Der Lone Ranger quasi.
Ja.
Der Lucky Luke, der in den Sonnenuntergang reicht.
Hilft und versteckt sich dann. Und Ahmed Johnson, das ist aber auch ein Ehrenmann, der will sich natürlich auch höflich dafür bedanken. Und sucht dann halt einfach Goldust überall und unterhält sich kurz mit Bob Holly, der da noch dasteht. Und auch noch mit Mark Merrow. Also ich meine, ich finde, das war eigentlich eine schöne Szene. Ich weiß nicht, was du da homophob siehst.
dann Vince McMahon, der brüllt, holt ihn da raus, get him out of here, get help und keine Ahnung was. Also ich habe mich da wirklich wieder so peinlich berührt gefühlt, als ich das gesehen habe, weil das so schrecklich einfach gewesen ist in dem Story-Ansatz.
Ich glaube, es geht um Nächstenhilfe und Nächstenliebe.
Ja, und darauf baut man dann ja auch das IC-Title-Match zwischen den beiden auf. Und das wird ja dann auch der IC-Title-Run für den Ahmed Johnson werden. Da muss man mal ganz klar so sagen. Legendär. Also, ja. Also, das weiß ich nicht. Es wird ja auch angekündigt hier als the most revolting things we've ever seen on television. Also, ja, das ist es dann wohl. Ich fand's jetzt furchtbar. Shaggy, sag mal was jetzt ohne Spaß.
Ja, ich finde, das kann man so natürlich nicht bringen. Also das ist schon schlimm, gell? Erst wie Ahmed Johnson noch abgegangen ist und dieses, das ist schlimm, das ist wirklich homophob, das ist auch nicht lustig, also wirklich gar nicht lustig. Und die Art und Weise, wie es Ahmed Johnson auch noch verkauft hat, macht das noch schlimmer.
So, Punkt. Markus, möchtest du noch was dazu sagen?
Nein, eigentlich nicht. Ich fand halt Ahmed Johnson an sich schon, ich fand den ganz furchtbar. Ich fand, die Promo habe ich nie verstanden, wenn der gesprochen hat. Ich habe kein Wort verstanden. Die Matches war grauenhaft. Der Typ war unsympathisch. Also bei aller Liebe, das war überhaupt nichts. Und die Geschichte, die hat halt, ja, das waren halt, ich will es auch nicht schönreden, aber das war halt die anfängliche Attitude-Ära und da hat man ja dann viele Dinge in diese Art gebracht. Sexistisch oder homophob oder immer in diese Riege einordnen. Also wir haben ja einige Folgen auch schon gehabt, wo wir uns ja auch schon gewundert haben, wie die Frauen dargestellt wurden. Ihr erinnert euch sicher. Ich glaube, die vorletzte Folge oder so war das. Mhm. Mit der diese Schwangerschaft von Terry Runnels zum Beispiel und so weiter. Also es gab halt ganz viele Dinge, die man für Shock Value gemacht hat, die halt völlig geschmacklos waren. Und da passt das halt leider dazu.
Ja, und das ist dann auf jeden Fall auch das Ende dieser ganzen Geschichte. Wir haben noch dann einen Ahmed Johnson gesehen, der diesen Security-Menschen hier durch die Tür des Umkleideraumes von Goldust hier rammt, da ist aber niemand und letzte Momente vielmehr sind dann, wo Ahmed Johnson noch weiter Backstage ist und ja sucht, wo Goldust sein könnte und irgendwie ein bisschen Terror macht, wir hören Frauen kreischen und dann ist die Show hier vorbei. Eine schwierige Ausgabe von Raw, sage ich mal so in der Gänze. Und damit schalten wir wieder rüber hier Richtung Main Event von WCW Nitro. Da bekommen wir hier zwei Freunde gegeneinander. Scott Steiner gegen Sting. Shaggy hat es gerade schon gesagt, Sting auch damals Tag Team Champion. Scott Steiner damals noch ganz normal im Tag Team unterwegs. Aber Shaggy, ich muss sagen, nun Scott Steiner, gerade als er hier reinkommt mit den Straps down von seinem Anzug, ich habe da schon einen kleinen Big Papa Pump gesehen.
Ja, also der ist schon deutlich in die Breite gegangen zu dem Zeitpunkt. Der war ja nicht immer so er war immer gut durchtrainiert und fit, aber so der war doch. Der war muskulös, ja, aber nicht so krass muskulös. Geh mal 2-3 Jahre zurück, da war es schon deutlich weniger. Also das definiert ja, aber nicht so ein Muskelpaket wie da, oder?
Ich finde schon, der war also 93 bei WWE, war der auch schon riesen Muskel.
Ja, finde ich auch.
Okay, dann ist er wahrscheinlich nur nicht so krass aufgefallen, weil da viele ja so muskulös in dem Zeitraum waren.
Ja, vielleicht. Das kann sein, aber ich finde, der war immer also sehr, sehr
definiert,
aufgepumpt.
Ja, ich habe auch nie verstanden, weshalb man uns beispielsweise in Rick Steiner als das Powerhouse oder sonst irgendwas hier, als Scott ist der Techniker und Rick ist irgendwie der Brawler. Ich habe gesagt, nee, also eigentlich so von Körperlichkeit her ist es eher Scott eigentlich immer gewesen, der das Powerhouse im Team ist.
Ich habe das so abgenommen. Für mich war auch aufgrund des Frankensteiners sicherlich irgendwie so, war das für mich immer der Techniker des Teams. Klar, aber gut.
Ja, aber der hat halt auch so Overhead Presses und so ein Kram gezeigt und diese Turtle World Slams. Deswegen, das war für mich immer jemand, der Technik mit Powerhouse-Aktionen so ein bisschen verbunden hat. Aber lassen wir es mal so dahingestellt. Auf jeden Fall, hier sehen wir einen Scott Steiner im Match, der wirklich dann seine Souplessen wieder ausgepackt hat. Wir sehen Stinger, der vor allem mit Energie und Tempo hier ja, dominiert hat. Was ich sehr mochte oder was mir aufgefallen ist, das ist eines der frühen Matches, wo wir einen Scorpion Deathdrop von Stinger sehen, oder? Stille? Niemand ist aufgefallen?
Ist mir nicht aufgefallen.
Ist mir auch nicht aufgefallen.
Mir ist das halt aufgefallen, aber war so mein Eindruck. Ansonsten ein überraschend ausgeglichenes Match. Gerade dafür, dass wir hier Scott Steiner als Tag-Team-Wrestler haben. Markus, wie hat dir der Kampf gefallen?
Gut, also wir hatten vorher das ein sehr gutes Match mit Regal und Wright. Und ich fand auch diesen Main-Event, fand ich bis zur Entscheidung, wo es drunter und drüber ging. Aber ich fand es auch richtig gut. Und wenn ich mir anschaue, was auf dem USA Network gebracht wurde, wrestlerisch, also da hatte man hier absolut die Nase vorne. Ich fand, das war ein schönes Babyface-Match zwischen den beiden. Und ja, kann man gar nicht meckern. Also ich habe mich da auch unterhalten gefühlt. Das war vom Tempo her war es gut, es war nicht langweilig. Du hast ja auch zwei trotzdem so große Characters irgendwie gegenüberstehen, also die auch hier das Showtalent mitbringen. Ich finde schon, das hat man bei Scott Steiner da auch schon gemerkt. Und ja, hat mich überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie generell vieles bei Nitro in dieser Woche. Und ja, gut, was ich ganz interessant fand, war, habt ihr die Shorts vom Rick gesehen? Diese Boxer
Briefs
mit den Streifen.
Also als er rauskam, hat meine Freundin irgendwie gemeint, geht er jetzt zum Strand oder was?
Ja, ich dachte auch, hat er seine Hose vergessen und kommt jetzt in seine Unterhose raus. Also das war ganz interessant. Da kam mir dann auch der Lex Luger raus, der Partner von Sting, und der hat dann den Sting bei einem Versuch vom Vertical Suplex gerettet und dann hat der Rick eingegriffen, erst draußen, haben die miteinander geprügelt. Also es war so, dass der Lex Luger den Sting quasi vor dem Vertical Suplex außerhalb des Rings gerettet hat. Und eben dann sind sich die beiden Tag-Team-Partner in die Haare geraten, also Luger und Rick in dem Fall, und dann sind die in den Ring und dann haben die alle miteinander gebrawlt, der Ringrichter hat einfach abgebrochen und es war dann ein Double DQ oder ein No Contest, besser gesagt. Es kamen noch ein paar Jobber raus, die dann die auseinandergehalten haben, die Wrestler. Interessant, Scotty Riggs hat die gleiche Hose wie Rick, aber in lange, also auch mit den Streifen. Das ist mir dann auch besonders aufgefallen, aber ja, halt ein Non-Finish, aber nachdem man ja hier das Tag-Team-Match auch aufbauen wollte und die Tag-Teams auch, ja, die dort näher bringen wollte, hatte ich in der Situation kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hatten ansonsten in dieser Show ja eigentlich viele klare Pinfalls und so auch gefühlt nicht so, dass jedes Match so durch so ein DQ oder so geendet wäre, das kam ja erst später durch die NWO. Deswegen hatte ich da gar kein Problem damit.
Aber man ist ja auch damit nicht auf R gegangen, sondern da kam ja auch noch was Wichtiges dahinter. Von daher ist es auch in Ordnung, das so zu Ende zu bringen mit einem Double DQ oder mit einem No-Contest, klar.
Ja, ich konnte damit auch wirklich gut leben. Also das war ein solides Match, was wir dann hier gesehen haben, gutes Wrestling-Match, was dann eben am Ende mit einem Storyline-Angle hier geendet ist und dann eben mit dem No-Contest. Finde ich total sinnvoll, wenn man dann in Zukunft dieses Tag-Team-Match zwischen den beiden Teams, die ja schon diverse Male auch in der Vergangenheit aufeinander getroffen sind und da große Matches abgeliefert haben, wenn man das aufbauen möchte, auf diese Art und Weise. Und man hat ja auch dadurch, dass ja immer so, es gab ja dann wirklich diese Gruppen von, ja, Jobbern, hast du gerade gesagt, da waren ja auch Leute wie Alex Wright zum Beispiel mit dabei.
Bobby Walker.
Genau, ja, gut. QED. War's dann eben so, dass dann wirklich dann die vier Teilnehmer dann ja in den Ringecken quasi separiert gewesen sind. Ich fand das ein solides Finish, was wir hier gesehen haben. Und dann, Shaggy hat's gerade angesprochen, hat man ja nach diesem Durcheinander, nach diesem Chaos, hat man ja nochmal zu Heenan und Bischoff für die Abmoderation irgendwie geschaltet und da war es dann so, dass die beiden nochmal gesagt haben, ja, so hier, Mensch, die beiden, das waren doch mal gute Freunde, und dann sieht man schon aus dem Augenwinkel, Markus, wie ein alter Bekannter hier plötzlich wieder aufschlägt, nämlich der, dessen Namen wir nicht nennen wollen.
Ja, es war Scott Hall und der hatte noch eine ganz interessante Botschaft, der hatte noch was zu verkünden, er hat sich also erstmal über WCW lustig gemacht, also, this is where the big boys play, what a joke, und der hat auch wieder gesagt, you want the war, also ihr wollt einen Krieg, ja gut, dann lass uns den Krieg aber da austragen, wo es wirklich darauf ankommt. Reden wir nicht über Quoten, tragen wir den Krieg nicht in Zeitungen aus, schon gar nicht in irgendwelchen Dirt Sheets, sondern machen wir es uns da aus, wo es darauf ankommt, im Ring. Und dann hat er vorgeschlagen, sag doch deinem Billionaire Ted, dass er drei seiner besten Leute auswählen sollen. Vielleicht der Nacho Man oder der Stinger. Interessanterweise haben die dann wirklich sind ins Team gekommen. Und dann lass uns hier ein 3 gegen 3 Match bestreiten. Und das finde ich insofern interessant. Er hat nämlich dadurch auch angekündigt, also er ist jetzt da, aber immer von We gesprochen und We are taking over und nimm du dir mal drei deiner besten Leute. Also er hat schon angedeutet, dass hier eine große Gruppe oder größere Gruppe dahinter steht, die hier die WCW übernehmen will. Interessanterweise hat er in dieser ersten Woche auch noch sehr stark mit diesem kubanischen Akzent gesprochen. Das hat man ihm ja später untersagt, weil es kam ja sofort nach dieser Nitro-Folge die Klage hereingeflattert von WWE und Jerry McDivitt. Aber da hat er also wirklich diesen Razor-Charakter noch vollkommen gespielt. Aber als Cliffhanger fand ich das super. Vor allem auch wieder, in dem Fall, wie die Kommentatoren reagiert haben. In dem Fall Bischof und Heenan. Die waren geschockt, haben keine großen Worte mehr gefunden, haben es nicht overhyped, sondern haben nur gesagt, ja, das war's. Also nächste Woche sind wir wieder für euch da. Und die waren halt da richtig so geschockt. Und das war ein tolles Ende, finde ich. Und auch wir wieder eigentlich alles richtig gemacht.
Sehe ich ganz ähnlich. Ich fand es auch gut, dass man hier noch keine Körperlichkeit irgendwie ins Spiel gebracht hat, sondern dass nur gesprochen wurde. Ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass hier schon Scott Hall irgendwie das Kommentatoren-Headset irgendwie oder sowas wegschnappt. Das hat er aber gar nicht gemacht, sondern ist einfach reingekommen, hat hier seine Sätze gesprochen quasi und hat dann die Halle wieder verlassen. Und das fand ich sehr interessant, weil ich finde, dass es dadurch noch bedrohlicher geworden ist, dass er dann eben noch diese Barriere quasi aufrechterhalten hat und einfach nur gesprochen hat. Und die auch Herausforderung ist klar gewesen. Das ist natürlich der ganz große Engel. Das hat man jetzt hier schon gemerkt. Das ist die große Story, die jetzt hier für die WCW in den nächsten Monaten irgendwie das bestimmte Thema sein wird. Und Shaggy, das hat man sehr, sehr gut gemacht in meinen Augen für den ersten Auftritt.
Absolut. Und man hat einen Cliffhanger, der einfach auch Bock gemacht hat, wieder einzuschalten. Und man wollte wissen, wie geht's da weiter? Man hat viele Geschichten hier bei Nitro weitergeführt und auf eine spannende Art und Weise. Und gerade der Auftritt von Scott Hall. Man wollte einfach unbedingt wissen, wie es weitergeht. Man wollte weiterschauen, im Gegensatz zu War. Da hätte ich jetzt gedacht, nee, das muss ich nicht weiterschauen.
Genau so ist es. Also mir geht es halt genauso. Und wenn wir jetzt hier mal so die Storylines aufzählen irgendwie, die allein mit diesem Auftritt von Scott Hall irgendwie damit einherkommen, das ist ja, wer ist der zweite Mann oder der dritte Mann? Wer sind die Leute, die hier für die WCW in den Ring steigen? Wird es irgendwann eine Konfrontation geben? Was wollen die überhaupt wirklich? Was bedeutet denn dieser Krieg? Woher kommen die? Und wenn du dann noch diese ganzen anderen Fäden aus dem quasi laufenden Programm mit dazu nimmst, da hat man dann schon wirklich ein starkes Produkt gehabt. Und ich kann das total nachvollziehen, Markus, dass man dann zur damaligen Zeit, wir haben es gerade angesprochen, dass die WCW zur damaligen Zeit dann ja wirklich auch in den Ratings lange Zeit vorne gelegen hat. Kann man schon nachvollziehen, oder?
Ja, ich meine, Shaggy hat ja schon gesagt, wo schalte ich jetzt nächste Woche ein? Auf der einen Seite wird hier der Goldust gejagt vom Ahmed Johnson und auf der anderen Seite geht es darum, was du gerade alles schon aufgezählt hast. Wer sind die WCW-Vertreter? Wer kommt noch von WWE? Wer steckt dahinter? Um was geht's überhaupt? Also für mich wäre das damals sowas von klar gewesen, wo ich einschalte. Und das, man muss ja auch sagen, ich finde 96, 97, also ab hier vor allem WCW 96, Mitte 96, das ganze Jahr 97, das war halt auch richtig geil. Und da hat man sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich komme jetzt eigentlich schon fast zum Schlussfazit, wenn ich darf. Weil,
hau rein, also viel mehr zu besprechen ist ja nicht.
Nitro fand ich super. Also klar, wenn so ein Bobby Walker-Match von mir aus, da kann man drüber schmunzeln oder sagen, es hat's nicht gebraucht. Aber ich sag mal so, ich finde es ja auch ganz okay, wenn in einer zweistündigen Wrestling-Sendung, wenn es hier auch mal zwei, drei Momente gibt, wo man ein bisschen verschnaufen kann, wo ein bisschen weniger los ist, wo von mir auch mal, wo man runterkommt einfach, um sich auf das nächste dann wieder vorzubereiten oder zu freuen. Also ich finde, man hat ja, wenn ich jetzt noch ein Cruiserweight-Match gehabt hätte bei Nitro, so ein richtiges, dann wäre es für mich eigentlich eine perfekte Sendung gewesen. Ich finde, man hat hier sehr viel richtig gemacht, man hat hier den großen Angle perfekt umgesetzt, das war wirklich eine, also Note 1 würde ich dieser Folge geben. Monday Night Raw war hingegen, ich habe es ja am Anfang schon ein bisschen so angedeutet, man war in der Mitte von zwei Pay-Per-Views und hat sich gedacht, man macht halt gar nichts. So fühlt sich das für mich an. Na, Raw war stinklangweilig. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, gut, dieser unsägliche Angle ganz am Ende, an den erinnert man sich natürlich. Und ansonsten eben dieses Steve Austin-Promo, unter Anführungszeichen, weil er hat ja nichts gesagt, aber wo ihm angedeutet wurde, dass er bald alleine sein wird. Ansonsten war Raw also absolut zu vernachlässigen. Also in dieser Woche gab es hier, ja, zwei verschiedene Universen, wo die Sendungen stattfanden. Also die waren ja nicht mal annähernd auf einem Level, meiner Meinung nach.
Shaggy, Fazit.
Brun hat Markus schon fast alles gesagt. Nitro, ja, ich würde wahrscheinlich maximal eine 2 Minus oder sowas geben, wenn es ein Schulnoten wäre. Es war jetzt nicht wirklich super überragend. Natürlich herausragend der Auftritt von Scott Hall. Das war ein ganz wichtiger Moment im Wrestling-Business. Es war eine gute Show, aber so trotzdem, es war jetzt nicht so vollgepackt von Highlights, muss ich sagen. Aber wenn man die wirklich miteinander vergleicht, dann da liegen wirklich Universen dazwischen. Das kann man so sagen, muss man so sagen. Und ganz klar, Nitro hier die Nase vorn. Aber viel weiter vorne kann man sie gar nicht haben.
Ja, was aber auch nicht schwer ist, weil natürlich WWF Raw wirklich unterirdisch gewesen ist, muss man mal ganz klar sagen. Das war eine in meinen Augen auch eine Katastrophenshow. Da war nix dabei, wo du sagst, Mensch, dafür schalte ich jetzt nächste Woche wieder ein. Dann dazu noch diese Sache mit dem Blackout, irgendwie was auch ein bisschen ungünstig, wie ich finde, in der Außenwirkung hier präsentiert worden ist. Also da hat man nicht viel gemacht, damit die Leute wirklich einschalten. Und trotzdem war es ja so, dass die Quoten jetzt nicht absolut runtergegangen sind, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Also die sind ja noch stabil geblieben, aber zumindest bei Nitro sind sie gestiegen in der Woche drauf und das kann ich auch total nachvollziehen, dass da 0,2 Ratingspunkte mit dazugekommen sind, also 200.000 Zuschauer, so Pi mal Daumen. Kann man total so machen in meinen Augen, haha. Und ich bin auch nicht ganz so euphorisch, was Nitro angeht wie Markus. Also ich fand auch, das war eine gute Show, da war einiges gutes Wrestling mit dabei, gerade den Opener, den mochte ich sehr gern, der hat mir wirklich viel Spaß gemacht, den Main Event fand ich gut und Wright gegen Regal sowieso, dazwischen war viel Kropfzeug, wo man vor allem auch versucht hat, einfach das eigene Personal, die eigene Topkarte nochmal zu präsentieren, sei es jetzt ein Giant, sei es jetzt ein Lex Luger oder einen Bobby Walker, nein, den natürlich nicht, aber ein DDP, der ja quasi auch dann langsam in Richtung Upper Midcard gepusht werden sollte. Also da hat man schon versucht, da war schon eine Linie drin zu sehen und ich glaube, das war das, was die beiden Shows voneinander unterschieden hat, dass bei der WWF hast du das Gefühl gehabt, dass man einfach irgendwie Dinge an die Wand schmeißt und hoffen, dass da irgendwas davon Aufmerksamkeit kreiert und hier bei Nitro, da ist sehr viel Durchdachtes dabei, wo man weiß, da ist ein Langzeitplan dahinter, egal ob es in der Fehde mit den Horsemen und Savage ist oder jetzt eben das Debüt von Scott Hall, da ist eine Linie drin und das merkt man ja als Konsument irgendwo, deswegen hat hier in meinen Augen Nitro komplett die Nase vorn. Eine 1 ist es für mich trotzdem nicht, aber ich würde auch so eine 2 Minus wäre ich da auch auf jeden Fall dabei, aber Raw war eine glatte 5 Minus in meinen Augen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann sind wir durch, oder? Will noch jemand was sagen?
Nein, eigentlich nicht. Bin nur gespannt, wer dann nächstes Mal aussucht und was wir dann für eine Ära.
Ich bin mal wieder dran.
Oh nein.
Sagen. Was? So.
Ja, dann such mal aus, Shaggy.
Ja, wir haben viel zu wenig späte WCW-Shows dabei gehabt.
Wir brauchen dringend wieder 2,5 Stunden WCW, oh nee, Nitro.
Oh je.
Das ist der Russo-Ära mit 1 Million Segmenten.
Ich würde vielleicht eine Show von 92 aussuchen.
Von Saturday Night gegen Superstars, oder was?
Ja, vielleicht.
Andere Ausgabe von Head to Head. Warum auch nicht? Oder, ja, schauen wir mal, was wir uns da als nächstes aussuchen.
Was ist denn mit den Folgen, wo dann diese Hundeshow gelaufen ist statt Raw? Wir könnten dann die Hundeshow und Nitro angucken.
Das wäre doch mal eine gute Idee.
Auch Head to Head.
Aber bei dem einen waren die Puppies ein bisschen hübscher und bei anderen nicht. Naja.
Olaf, also schlimm, was der Olaf hier wieder für Ausdrücke
bringt. Ja, passt dir zu WWE.
Passt zu WWE. Genau.
96, ja.
Und wir kommen auch langsam zum Ende, würde ich dann irgendwie sagen. Ich habe noch eine Abschlussmoderation aufgeschrieben, die ich gerne auch vortragen würde.
Von Brakkus?
Von Brakkus geschrieben. Aber, Moment, der hat sie falsch rumgeschrieben. Geht nicht.
Naja, war jetzt nicht die Megapointe, muss ich sagen.
War ich gerade so, passiert jetzt hier noch was? Oder?
Ja, ich hatte die gleichen Writer für meine Gags wie Raw in dem Abend, muss ich leider sagen.
Ja, also willst du jetzt noch was sagen, Shaggy? Ansonsten? 3, 2?
Ja, ich würde, warte, stopp. Ja, und zwar, tschüss.
Oh, scheiße. Oh Mann. Alles klar, dann sag ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön, dass ihr dabei wart, Dankeschön Markus und Shaggy, also Shaggy irgendwie, Markus, Dankeschön, dass du dabei gewesen bist auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal hier bei Head to Head. Macht's gut, tschüss.
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 Ciao.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.